Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Wenn man etwas können muss in diesem Beruf, dann Text merken können, ja. Und Verabredung und innere Abläufe und Bilder und Emotionen, das. Wenn man das nicht kann, dann sollte man nicht auf die Bühne. Dann hätte man einen Vortrag. Aber auch das kann man übrigens machen. Man kann auch Vorträge halten. Ja. Kabarett musst du nichts können. Es reicht auch ein trockener Vortrag. Also von daher, Nils, das schaffst du. Also ja. du brauchst für Kabarett keine Funny Bones. Du brauchst für Kabarett Funny Thinking.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, hier eine kleine Anmerkung. Mein heutiger Gast, H.G. Butzko, ist Kabarettist und Kabarettisten, gerade politische, so wie er, leben natürlich vom Tagesgeschäft. Deswegen muss ich euch ganz dringend darauf hinweisen, dass die Folge, die ihr jetzt hören werdet, wir schon am 3. Dezember 2020 aufgenommen haben. Das heißt, sicherlich werden sich viele seiner und meiner Ansicht mittlerweile durch die aktuelle Nachrichtenlage geändert haben. Das, was ihr jetzt hört, ist quasi unser Wissensstand. Stand vom 3. Dezember 2020. Ja, so, alles klar, jetzt viel Spaß mit der Folge, bis dann, tschüss. Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, hallo liebe Zuhörer der Nils Bokeberg Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute habe ich einen Gast hier, auf den habe ich mich vor allem gefreut, weil er ein selten gesehener, aber sehr lieber ans Herz gewachsener Freund ist, weil jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, wir wahnsinnig tolle Gespräche hatten, wie ich finde, obwohl es nur so wenige waren, aber ja. Das ist ja sowas, hinterlässt ja Eindruck und ich finde, er ist einer der spannendsten politischen Kabarettisten auf deutschen Kabarettbühnen und deswegen bin ich ganz stolz, dass er heute bei mir in der Sendung ist. Herzlich willkommen, H.G. Butzko.
Danke für die Einladung.
Na, sehr gerne. Bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung ist es so, dass wir versuchen, es den Gästen so angenehm wie möglich zu machen. Wir fragen nach Snacks, da hast du zum Beispiel gesagt, das hast du mir auch aufgeschrieben, nix mit Alkohol und Zucker.
Ja.
Na, deswegen gibt's Wasser und Nüsse.
Richtig.
Da haben wir das schon mal perfekt abgedeckt. Und wir wollen natürlich auch immer so ein bisschen rausfinden, wer sind so die Idole, wer sind die Vorbilder unserer Gäste, damit sie es hier auch so gemütlich wie möglich haben. Das war bei dir zugegeben nicht so leicht, weil du nicht viele Interviews gegeben hast, in denen du unbedingt viel Privates preisgegeben hast. Oder vielleicht hatte ich auch einfach nie nach deinen Idolen oder Vorbildern gefragt.
Ja.
Aber da ich ja weiß, dass du aus Gelsenkirchen kommst und direkt gegenüber vom Stadion aufgewachsen bist.
Das weißt du.
Und auch immer erzählt hast, dass du als Kind irgendwie zu den Spielen bist und so, habe ich dann mal so ein bisschen geguckt, wer könnten so die Spieler gewesen sein, die du als Kind toll fandst, die so in der Zeit, in der du Kind warst, irgendwie große Schalker-Legenden waren.
Ja.
Und da habe ich auf der Seite von Schalke, gibt es so eine Legenden, so eine Ahnengalerie von den legendärsten Spielern. Und da ist so aus diesem Zeitraum, so aus Mitte der 70er, Herbert Lüdke-Bohmert.
Richtig.
Genannt Aki, glaube ich.
Ja.
Aufgelistet. Und deswegen habe ich ein Foto von dem besorgten dir hingestellt.
Da ist aber noch Klaus Fichtel und Rolf Rüssmann dabei.
Rolli Rüssmann.
Genau.
Ja. Rolli Rüssmann finde ich ja so schön. Der hat, später war er Manager von Gladbach, glaube ich, ne?
Oder auch Stuttgart.
Ah ja, Stuttgart. Aber also ich glaube, in seiner Zeit als Manager bei Gladbach hat er den schönen Satz geprägt, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt.
Legende.
Ja, ja
genau. Sehr schön. Ja, Schalke, ich bin tatsächlich gegenüber der Glückaufkampfbahn aufgewachsen, also gegenüber dem alten Schalker Stadion.
Ja.
Und zwar mit Blick ins Stadion rein.
Ach, das ist
und
praktisch.
Zwar, also ich hab mit 5 Jahren, also die Legende sagt, mein erstes Wort war Mama, mein zweites Papa und mein drittes war Schalke. Also, wie in diesem berühmten Film, also sag mal Schalke. Das ist leider nicht erfunden. Ich glaube, das ist wirklich so. Das war keine Satire, das war eine Tatsachenbeschreibung. Und wenn wir aus dem Fenster gucken, aus dem Küchenfenster, dann sahen wir tatsächlich das Stadion und wenn der Radiomoderator sagte, jetzt eine hohe Flanke in den Strafraum, dann haben wir die gesehen.
Dann hat er quasi den Ball gesehen.
Wir haben den Ball gesehen, genau. Und ja, ich kenne noch Ernst Kuzorra, der ging gegenüber in der Kneipe Bosch immer zum Mittagessen. Der berühmte Mannschaftsbetreuer Charlie Neumann hat im Stockwerk über uns gewohnt.
Ah, ja.
An der Ecke hatte Stanley Buda, der übrigens damals 72 in der Elf ja natürlich auch ein Star war.
Ja.
Und mein erster zusammenhängender Satz soll übrigens, mein bester Freund ist Stanley Buda gewesen sein. Ist auch eine Legende. Aber Stanley Buda hatte tatsächlich dann ein paar Meter weiter auch noch seinen Tabakwarenladen, wo man immer dann Fahrkarten für die Straßenbahn kaufte. Und der arme Mann hat sich immer verrechnet zu unseren Gunsten. Und als Kinder waren wir jetzt noch nicht so ehrfurchtsvoll vor dieser Legende Stanley Buda und haben das schamlos ausgenutzt. Ja. Bitter. Ich muss mich entschuldigen.
Das ist ja oft bei so einer gewissen Generation von Fußballern so, also 70er, 80er Jahre, dass sie dann sich dann danach irgendwie mit so einem Bütchen oder so selbst. Also früher gab es ja noch nicht diese Verwertungskette, dass du dann irgendwie Coca-Cola-Berater wirst oder so ein Scheiß, sondern die haben dann so ein Bütchen, so eine Bude aufgemacht oder so.
Ja, ich glaube auch Georg Katschenbeck, Schwarzenbeck in München hat auch nur so eine Bude aufgemacht, so ein Dotto-Dotto-Laden und fertig.
Naja, genau.
Andere wurden Manager von Bayern München, haben Flugzeugabstürze überlebt und Steuerhinterziehung im Millionenbereich und andere haben Tabakladen aufgemacht.
Aber ich glaube, bei Katsche ist das auch, das ist ja so niedlich, er hat, glaube ich, auch Schreibwaren und deswegen hat doch FC Bayern beauftragt, dass sie alle Stifte immer bei ihm kaufen.
Sowas finde ich super, in der Tat.
Alle Schreibwaren wurden immer bei ihm im Laden gekauft. Das
super,
fand ich auch
ja.
Das ist dann schon ein fairer Deal, finde ich so.
Ja, jeder nach seinem Pläsier. So ist das. Ja, aber tatsächlich, damals war es nicht wirklich so ein Geschäft. Und ich meine, jemand wie Uwe Seeler, der damals sagte, ich bleib bei meinem Verein. Der hatte ja Angebote aus Italien für damals viel Geld, also für 200 D-Mark, viel Geld wegzugehen. Nee, er blieb zu Hause. Und das ist etwas, was so tatsächlich ausgestorben ist. Leider.
Ja, das stimmt. Ist aber, sag mal, jetzt kann ich ja mal jemand fragen, der es quasi von der Quelle kommt. Ich habe den Eindruck, werden Fans von 20 anderen Bundesliga-Vereinen wahrscheinlich widersprechen, aber ich habe den Eindruck, dass gerade die Schalke-Fans, Schalke-Fan zu sein, ist ja, geht ja weit über so ein Fußballinteresse hinaus.
Ja.
Das ist da wirklich fast krankhaft zum Teil, oder?
Würde ich sofort noch schreiben. Ja. Krankhaft auf jeden Fall. Er gibt auch den Spruch, ist Religion. Schalke ist Religion. Ja, also verbindet auf jeden Fall. Wie soll ich das erklären? Schalke ist, also erstmal, ich bin nicht Schalke-Fan, ich bin Schalker, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Stadtteil gegenüber vom Stadion. Es gibt einen Stadtteil, der heißt Schalke. Also Schalker zu sein, heißt nochmal Bewohner des Stadtteils zu sein. Das können nicht viele von sich behaupten. Schalke-Fans gibt's ja, weiß ich nicht, also bis nach Südamerika, bis nach Australien, Neuseeland.
Ja.
Schalke-Mitglieder gibt's, glaube ich, 150, 160.000, der zweitgrößte Verein in Deutschland.
Bist du Mitglied?
Ich bin Mitglied. Ja. Und zwar geworden am 1.7.2020, ein Tag nachdem Clemens Tönnies gegangen ist, habe ich als offizielle Begründung reingeschrieben in den Antrag, jetzt wo er weg ist, werde ich Mitglied. Ich schwöre, kann ich vorweisen.
Aber das ist ja, also ich meine, der war doch auch mal eine Zeit lang, also er war auch eine Zeit lang noch nicht da.
Ja, da war ich zu jung, um das irgendwie da war ich nur Fan.
Ja.
Da war ich nur Fan. Nein, Schalke ist tatsächlich mehr als Fußball. Es ist ein Lebensgefühl, es ist was Verbindendes. Es ist, wie soll man das formulieren? Es ist, also, wenn man sagt, es ist Religion, ist natürlich was Spirituelles, ist es nicht. Aber das Verbindende ist es auf jeden Fall. Du kannst, als Schalke-Fan, kannst du dich fernab vom Fußball immer noch mit etwas identifizieren, was mit dem Fußball nichts zu tun hat, sondern dieses Gemeinschaftserlebnis, das Gemeinschaftsgefühl, dieses mir scheißegal, wo du herkommst, was du bist, du trägst unsere Farben, wir sind, du bist einer von uns, wir sind einer von wir alle sind eins oder so. Jetzt ohne das, und da werden soziale Unterschiede aufgehoben, da gibt's sofort eine Verbundenheit, auch von der Herkunft. Du kannst aus Freiburg kommen, du kannst aus Rostock kommen, du bist Schalker, bist einer von uns. Und das Interessante ist, damit verbunden sind eben auch Werte. Das ist eben nicht nur ein, wir gehen auf den Platz und wollen unsere Mannschaft siegen sehen, sondern wir wollen tatsächlich, dass der Verein auch für sozialen Ausgleich steht, für soziale Gerechtigkeit. Wir wollen den Armen, wir wollen sie unterstützen. Es gibt so viele Initiativen aus dem Fanbereich, die soziale Projekte anschieben. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland nicht einen Verein, der so massiv gegen Rassismus kämpft, gegen Antisemitismus, gegen Homophobie.
Da würde St. Pauli jetzt wahrscheinlich
gerne widersprechen. Ja, okay. Aber mit aber St. Pauli ist nicht so mitgliederstark.
Ja.
Aber tatsächlich ist das so, also sag mal, unter den Top 3 derjenigen Vereine, die sich eben tatsächlich auch in der Fanbasis als politisch aktiv, mit einer politischen Haltung verstehen. Mhm. Und da braucht es dann auch gar kein Spiel. Dann ist auch völlig wurscht, was am Platz passiert. Ja. Erstmal ist es so, wir sind eine große Familie mit Werten und für diese Werte stehen wir ein.
Ja.
Umso schlimmer, wenn ausgerechnet der Aufsichtsratsvorsitzende diese Werte mit dem Hintern einreißt und der Vorstandsvorsitzende sagt, ist doch halb so wild. Damit begann im Grunde die gerade aktuelle Krise.
Das ist ja dann auch, das ist ja eigentlich das Problem beim Fußball, dass der in den hohen, sozusagen in den Räten, in den hohen Organisationsstrukturen ja so massiv politisch und auch lokalpolitisch ist. Also ich meine, man kennt ja auch dieses Klischee von so kleinen Ortsvereinen aus so mittelgroßen Städten, wo man weiß, dass sonntags, wenn die A-Jugend spielt oder die A-Mannschaft spielt, diese Spiele hauptsächlich stattfinden, damit irgendwie am Spielfeldrand die nächsten Baustellen verhandelt werden können, so in etwa so.
Okay.
Oder wie bei Bang Boom Bang, wo der Bauunternehmer dann mit seinem Mercedes bis zum Platz vorfährt beim Spiel und dann aussteigt.
Willi Tomczyk.
Genau.
Oder mit Dieter Krebs.
Dieter Krebs, genau. Kampmann hieß er in dem Film.
Ja.
Also so dieses Klischee, das ist ja tatsächlich sehr präzise beobachtet gewesen, weil das, also ich komme aus Wesseling zwischen Köln und Bonn, so eine kleine Stadt, da kenne ich das auch her. Das ist irgendwie so ein Verhandlungsplatz im Grunde genommen.
Es ist auf jeden Fall ein Ort der sozialen Begegnung. Hm. Mit Sicherheit auch wirtschaftliche Kontakte knüpfen. Also ich meine, auf Schalke gibt es eben auch Logen. Ja. Da wird mit Sicherheit auch, wenn auch Deals abgeschlossen, unter weiß der Geier was für Geschäftsleuten. Es ist aber eben auch eine Möglichkeit, dass man sich alle 14 Tage mal trifft.
Ja.
Zu Schulzeiten, zu Studienzeiten trifft man sich öfter. Dann verliert man sich aus den Augen, man heiratet, man kriegt Kinder, sieht man sich nicht mehr so oft und dann alle 2 Wochen samstags. Wie geht es der Frau, wie geht es den Eltern, wie geht es den Kindern? Weißt du, und da klopft man so alles mal so in einer Stunde ab. Dann ist erste Halbzeit, dann ist Halbzeitpause. Und was macht die Oma, was macht der Opa? Ach ja, scheiß Spielzug, 2-0. Da hätten sie besser verteidigen können. Und wie geht's der Tante? So, dann zweite Halbzeit und danach nochmal ein bisschen. Und um 18 Uhr geht man auseinander und sieht sich 2 Wochen wieder nicht. Ja. Das ist eben auch noch so ein sozialer Kit mit Sicherheit.
Ja. Das ist ja, also ich glaube auch, es ist ja ähnlich wie der FC. Ich bin ja halt nur irgendwie FC-Fan. Ich bin auch dieses Jahr Mitglied geworden, zum Geburtstag habe ich die.
Wer ist bei euch zurückgetreten?
Keiner, aber ich war jetzt mal an der Zeit, dass ich endlich mal offiziell FC-Fan werde. Und daher kann ich das ja aus dieser Warte auch sagen. Es gibt so Vereine, die man mag, wo es nichts mit deren sportlichen Leistung zu tun hat.
Okay.
Ist ja bei Schalke, glaube ich, ähnlich. Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber...
Sehr gerne, sehr gerne. Nun kommt ja, was das Spielen betrifft, ja noch hinzu, dass eben ein großes Missverständnis darin besteht, wenn es immer heißt, der Schalke-Fan will, dass die Spieler sich den Arsch aufreißen und kämpfen und die Blutgrätsche rausholen. Das ist ein Missverständnis, das stimmt nicht. Das ist eine Legende. Wir hatten immer auch Kämpfertypen wie Yves Eigenrauch oder Jiří Němeč auf dem Platz. Aber die erfolgreichsten Zeiten hatten wir, wenn immer Spielmacher da waren, die auch alles gegeben haben, auch Herzblut und bis zum, aber eben Leute wie Andy Möller oder wie Lincoln oder wie Raul. Senior Raul hat nie die Blutgrätsche rausgeholt und trotzdem immer alles gegeben.
Ja.
Und ich glaube, das ist es, was der Schalker sehen will. Leidenschaft, Einsatz und ich gehe an meine Grenzen.
Ja.
Dazu muss er nicht grätschen, aber er muss an seine persönlichen Grenzen gehen. Und wenn er das gemacht hat, dann dürfen wir gern auch 34 Mal am Stück verlieren. Das ist kein Problem. Dann gibt's trotzdem Jubel. Aber wehe, nur einer gibt 10 Minuten nicht alles. Da hat er ganz schweren Stand.
Wer war denn deiner Meinung nach der beste Trainer jemals bei Schalke?
Rangnick? Sofort aus der Pistole geschossen. Ja. Wir hatten natürlich mit Tedesco neulich einen, der hat wie kein anderer als Neuling Schalke verstanden. Also das war schon klasse. Das war eine Saison, wo wir Zweiter wurden, wo wir in Dortmund einen 4-0 Rückstand ausgeglichen haben. Ja. Das war eine Saison, die war schon speziell. Für den Fan, für das Schalker Herz, für die Schalker Seele geht's nicht besser. Aber Ralf Rangnick, mein lieber Herr Gesangsverein, werde ich nie vergessen. Er war ja zweimal da. Beim zweiten Mal musste er es hieß Burnout, aber es war gar nicht Burnout. Es war irgendwas anderes. Ich glaube, pfeifisches Drüsenfieber, irgendwas. Ja, okay. Aber beim ersten Mal, das werde ich nie vergessen. Wir hatten eine Truppe auf Platz, da sagte der damalige Trainer, und ich nenne den Namen, er heißt Jupp Heynckes, der spätere Triple-Trainer bei Bayern München. Also ja. Einer, der wirklich, der auch mit Real Madrid Champions, also einer, der was kann. Ja. Jupp Heynckes sagte damals, und wir alle haben ihn ja geliebt, weil er sich auf Schalke herabließ und sagte, in der laufenden Saison, bis diese Spieler oben mitspielen werden, werden noch einige Jahre vergehen. Und dann dachten wir, oh, der große Meister sagt, das reicht nicht. Ja. Zwei Spieltage später war er weg. Ralf Rangnick übernahm und hat dieselben Spieler innerhalb von 17 Spielen auf den zweiten Platz geführt. Und da habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Ja. Schau mal an.
Manchmal ist es die Chemie oder das Verständnis mit den Spielern oder so.
Ich glaube einfach, Rangnick weiß etwas über dieses Spiel. So wie der Jürgen Klopp etwas weiß. Ja. Er hat irgendein Geheimnis, das auch keinem verrät. Ja. So, ich habe rausgefunden, ich habe ein Geheimnis, was in diesem Spiel innewohnt, das behalte ich schön für mich. Das sage ich immer nur meinem Team, bei dem ich gerade engagiert bin. Ja. Und zack, funktioniert's.
Ja, stimmt. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst Huub Stevens. War der nicht so beliebt, oder?
Huub Stevens war natürlich unsere erfolgreichste Ära, weil Sieg des UEFA-Cups, habe ich natürlich auch abgefeiert.
Der war ja auch, ich fand den auch irgendwie mal gut.
Ja, aber er ist mir nicht, du hast nach dem besten Trainer gefragt. Das war für mich von der Definition als fachlich der Fachkunde der Beste. Nicht im Sinne von, wer hat am besten auf Schalke gepasst. Klar, Huub Stevens ist Legende. Huub Stevens ist der eineige Zwilling von Rudi Assauer, nur eben optisch aus dem Bett gefallen oder so. Die beiden waren wie Topf und Deckel. Das war eine Liaison. Das gab's nur einmal, das kommt nie wieder. Aber wenn du mich nach dem besten Trainer fragst, dann assoziiere ich sofort damit fachkundig.
Rudi Assauer ist ja auch so, schwebt ja so ein bisschen wie so eine Vaterfigur über Gelsenkirchen. Ne?
Ja.
Also ich habe mal eine Wanderung durchs Ruhrgebiet gemacht, weil ich mal behauptet habe, das Ruhrgebiet ist am Arsch, und dann haben mir ganz viele Leute aus dem Ruhrgebiet gesagt, du kennst das gar nicht richtig, und dann habe ich gesagt, okay, dann laufe ich jetzt einmal durch, und dann bin ich einmal von Duisburg nach Dortmund gelaufen. So
wie lange hast du gebraucht?
Eine Woche habe ich mir, glaube ich, gegeben, Woche anderthalb oder so.
Wo hast du gepennt zwischendrin?
In Hotels immer, ich habe mir dann immer so Hotels genommen.
Hast du welche gefunden?
Naja, da war eine Menge, da gibt es eine Menge, und ich war zum Beispiel in, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo war ich an so einem, ich weiß nicht mehr, in welchem Ort das war. Mülheim hat mir gut gefallen. Da war ich in der Altstadt in so einem Hotel. Aber es war auf jeden Fall, ich habe dann halt so eine Wandertour gemacht. Bin natürlich auch durch Gelsenkirchen gekommen. Und irgendwie am Stadion vorbeigelaufen und so. Und da habe ich, das fand ich so interessant, weil in Gelsenkirchen überall so Plakate hingen über so eine Rudi Assauer Doku, die da irgendwie im Stadion, glaube ich, gezeigt wurde oder so. Und die hieß dann auch so Rudi, und da war er auch so ganz mystisch drauf abgebildet, so gefotoshoppt, als wenn er wirklich in so einer Wolke schweben würde. Ja. So das war irgendwie sehr bezeichnend für die Liebe dieser Stadt zu diesem Typen irgendwie. Das fand ich ganz interessant.
Ich glaube, das war die Doku, da war er schon an Demenz erkrankt. Naja, und das sollte.
Vielleicht sogar schon tot.
Gestorben ist er erst vor kurzem, also erst vor ein, zwei Jahren. Die Doku lief noch zu Lebzeiten. Und ich glaube, da ging es darum auch, dass er, ein Guinness-Rekord gebrochen werden sollte mit den meisten Open-Air-Zuschauern bei einer Premiere.
Ah, ja.
Ist leider, glaube ich, nicht erreicht worden. Nein, Rudi Assauer muss man verstehen als derjenige, der Schalke übernahm. Der war ja auch einmal da.
Ja.
Dann ist er in Arsch getreten worden. Dann kam er ein zweites Mal wieder. Und unter großem Widerstand, unter großen Protesten, weil man hat sich schon gemerkt, den haben wir doch rausgeschmissen, weggejagt, weil er so scheiße war.
Ja.
Dann kam er wieder und musste wirklich Überzeugungsarbeit. Von ihm kam damals, glaube ich, der Satz, als ich hier anfing, hatten wir nicht mal mehr Geld für Waschpulver, um die Trikots zu waschen.
Okay.
Und das ist, glaube ich, nicht übertrieben gewesen.
Ja.
Und er hat tatsächlich es geschafft, in dieser Zeit eben eine Mannschaft aufzubauen, die tatsächlich bis zum UEFA-Cup-Sieg, dann, ich meine, die Eurofighter sind Legende.
Ja.
Dann gab es aber diese 4-Minuten-Meisterschaft, das war auch noch Assauers Werk, zusammen mit Huub Stevens.
Ja.
Er hat die Arena quasi initiiert, auf den Boden gestampft, dahingestellt und mit den Sockel für die 200 Millionen Euro Schulden, die wir heute noch haben, gelegt. Und Natürlich hat er dann irgendwann angefangen, bei Interviews merkwürdig widersprüchliches, stockendes, wirres, langsames Zeug abzulassen, dass die Gerüchte um zu viel Alkoholkonsum anfingen. Ja. Was sich erst im Nachhinein ausstellte, er hat tatsächlich anscheinend absichtlich öffentlich viel Bier getrunken, damit man dachte, er trinkt, weil er seine Krankheit, die ihm irgendwann schon viel früher anscheinend bewusst war, so lange wie möglich geheim halten wollte.
Ja, verstehe.
Eine ganz spannende, tragische Geschichte.
Ja, allerdings. Ich erinnere mich dann immer an diese das letzte große Drama war ja diese ätzende Story da in der Springerpresse oder so, wo sie ihn dann nochmal irgendwie vor die Tür gezerrt und irgendwie abgelichtet haben und so. Das war also mega ätzend.
Ja, zuletzt, glaube ich, haben sie ihn vorgeführt. Und es gibt ja sogar noch heute Streitigkeiten zwischen den Schwestern und der Sekretärin und irgendwelchen Ärzten und was der Geier, was da rum ist. Da laufen noch ganz miese Filme im Hintergrund bis heute ab. Da geht's um Gelder, die weg sind. Da gibt's noch den Werner Hansch, der irgendwo auch noch was zu sagen hatte. Also, aber auch das wieder typisch Schalke, so ist es. Hauptsache Drama. Ich sag mal, ich hab's noch nicht erst wieder gesagt. Schalke heißt Emotion vor Erfolg.
Ja. Na, das ist wahrscheinlich ganz. Also
und das ist es.
Telenovela.
Genau. Ich hab vor 6 Wochen im Kicker eine Kolumne geschrieben, da hieß es, Fußballverein heißt ja eigentlich, es hat was mit Fußball und mit Verein zu tun. Beides bedient Schalke nicht mehr, aber als Daily Soap eignet es sich verfüglich.
Bist du noch manchmal beim Spiel in Gelsenkirchen?
Leider nicht mehr. Also einfach wegen der geografischen Entfernung. Ich habe aber immer noch meine Dauerkarte und die gebe ich auch nicht ab. Die wird für jedes Spiel quasi an jemand anderen verliehen, weitergegeben. Ja. Die gebe ich nie her. Für den einen Fall, dass ich doch mal können sollte. Ja. Da muss ich sagen, jetzt will ich doch.
Ja, verstehe.
Ich spekuliere drauf, dass wir dann nochmal diesen letzten Spieltag von 2001, diese 4 Minuten, die Hormonausschüttung ist ja noch nicht abgebaut. Ja, die schwirrt ja seitdem in unseren allen Zerebralsuppen im Hirn rum. Ja. Deswegen sind wir ja auch so bescheuert. Da ist, du musst dir vorstellen, wenn ein Fan deutscher Meister wird, dann wird eine Hormonausschüttung ausgelöst wie bei einem Bungee-Sprung. Und dann muss man die abfeiern.
Ja.
Die Feier fiel aber aus. Das heißt, der Bungee-Springer schwebt in der Luft.
Der ist quasi noch im Sprung.
Genau,
in so einem Matrix.
Ganz genau. Und das jetzt seit 2001. Und wir müssen das unbedingt noch abfeiern. Das heißt, ich gebe diese Dauerkarte nicht ab, weil ich immer noch völlig irrational drauf spekuliere, dass wir eines Tages am letzten Spieltag Meister werden könnten. Und dann will ich meinen Platz haben.
Ja, das ist, das finde ich schön. Sowas darf man auch nicht hergeben. Aber ist ja, dann können wir eine gute Brücke schlagen jetzt vom Fußball, den du als kleiner Junge aus deinem Fenster sehen konntest. Dann bist du aufgewachsen, groß geworden, hast dann Schule gemacht, hast Zivildienst gemacht. Wie gesagt, findet ja nicht so wahnsinnig viel Privates über dich.
Ich habe die letzten Minuten jetzt so viel Privates erzählt wie noch nie in meinem Leben, Nils.
Ja, das stimmt natürlich. Können wir eigentlich auch aufhören.
Bin gespannt, was da jetzt noch kommt.
Du hast dann Zivildienst gemacht. Was hast du Zivildienst gemacht?
Bei der Arbeiterwohlfahrt. Oh. Ich war einer der Teilnehmer des Jahrgangs, wo man 20 Monate ran musste. Es gab ja Jahrgänge davor, die mussten kürzer ran.
Ja.
Jahrgänge danach, die mussten kürzer ran. Ich gehörte zu dem Glückstrefferjahrgang. Ich musste 20 Monate Zivildienst machen.
Ja.
Das war bei der Arbeiterwohlfahrt und zwar mobile soziale Alten und jetzt nicht Pflege, sondern Hilfe.
Ja. Das heißt, Essen auf Rädern. Oder
nein, das wäre schön gewesen. Nein, es war schon heftiger. Wir sind zu alten Leuten in die Wohnung, haben für sie Einkäufe getätigt, was noch nett war, aber vor allen Dingen war es Putzen.
Ja.
Wir waren quasi Abiturienten, die zwischen Abitur und Studium oder Ausbildung 20 Monate für alte Leute die Wohnung geputzt haben, die Treppenhäuser geputzt haben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie junge Männer putzen können.
Ja.
Das war jetzt nicht wirklich porentief rein und super sauber. Wobei ich jetzt hier kein Klischee aufmachen will, aber erstens hatten wir auch keinen Bock. Wir waren in dem Alter, wo wir Feierabend machen wollten, weil wir ja unsere ersten Perlen schnellstmöglich treffen wollten, die im Café an der Ecke saßen. Also das aber eine Anekdote werde ich nie vergessen. Bei irgendeinem Opa ging es darum, auch zu putzen, Fenster putzen und den Boden putzen. Und da meinte der so, er saß bei sich in der Wohnküche am Sofa und sagte, oh, mach mal da vorne den Eimer leer. Und dann habe ich den Eimer hochgehoben, der war voll mit Kacke und Pisse. Und wie ich den hochheb und wenn ich mit meinem Brechreiz würge, ja, dann sagt er, gäh, wärst du doch niemand zum Bund gegangen, ne? Also anstatt dankbar zu sein, dass irgend so ein Blödmann ihm sein Exkrement entleert, hat er einem noch ein drüber gebraten. Aber dann ist auch wieder typisch Gelsenkirchen.
Ja, gute Pointe, ne?
Super, super. Ne? Und wahrscheinlich hat er jeden Freitag, egal wer zu ihm kam, den vollgestissenen Eimer mit diesem Spruch unter die Nase gerieben.
Ja, das glaube ich auch. Hat er sich gut, gutes Live-Kabarett hat er da performt.
Ja.
Hast du direkt verweigert oder hast du noch versucht untauglich?
Nee, ich habe direkt verweigert.
Ja. Also war klar, auf keinen Fall zu den Bundis.
Nein. Und auch die Option nach Berlin ziehen, was ja damals schon hieß, war für mich, nein, ich wollte schon in Gelsenkirchen bleiben, im Ruhrgebiet bleiben, ich wollte schon in der Nähe bleiben. Und weil ja auch alle meine Kumpels aus den älteren Jahrgängen Zivildienst gemacht haben, die halt nicht zum Bund gegangen sind, war das klar, das will ich auch und dann sehen wir weiter.
Das nach dem Abitur oder nach dem Zivildienst, in deiner Bio steht, du bist dann 87 Schauspieler geworden.
Richtig.
War das einfach, Zivildienst war vorbei und du hast gesagt, ich bin jetzt Schauspieler oder gab es da
sensationell, oder?
War da irgendwas dazwischen?
Nein, es war ein gleitender Übergang. Ich habe noch in der Schule während des Abiturs bei der Theater AG angefangen. Wobei auch das eher gezwungenermaßen und zufällig. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich wollte es nicht, sondern der Sitznachbar neben mir, unsere Deutschlehrerin, die Theater AG leitete, kam in die Klasse rein und sagte, wir suchen noch Statisten für unser Stück, was in 4 Wochen Premiere hat.
Ja.
Und der Kumpel neben mir so, ey, Mädels. Und ich so, yo. Also das war einzig und allein die Möglichkeit, vielleicht mal andere Mädchen kennenzulernen als die aus der Klasse, als die aus der Stufe.
Ja.
Und okay, bin ich wegen ihm dahin. Dann haben wir bei der ersten Probe Statistenjobs gehabt und wir sollten jetzt ohne Requisiten zu besitzen so tun, als hätten wir eine Maschinenpistole in der Hand. Einfach stellt euch 4 dabei hin und spielt mal Palastwachen. Und das Lustige war, ich habe halt eben wie ein Pantomime eine Maschinenpistole in der Hand gehalten. Das heißt, hier war der Griff, hier der Abzug und hier war das Magazin.
Ja.
Die anderen standen da eher so, sagen wir mal, wie schwubbelige Schwabbelmassen und hielten ihre Hände irgendwo hin. Und ich habe mir eine Maschinenpistole vorgestellt. Und der Mann dieser Theatergruppenleiterin, der kam vom Theater und sagte, ey, der da, der kann was.
Ja.
Und das hat diese Lehrerin mir gesagt. Hören Sie mal, mein Mann und ich, wir sind der Meinung, Sie können was. Und dann habe ich gesagt, okay. Und da war irgendwie sowas, wo ich kann es Ihnen nicht genau erklären, so ein Schalter wie, okay, dann probiere ich das. Und dann gab es die nächsten Produktionen, da habe ich schon kleinere, größere Rollen bekommen. Irgendwann eine ganz große Rolle, aber klar, das will ich machen. Ich will Schauspieler werden.
Und vorher gab es aber nicht die Idee, dass du...
Nein.
Das ist ja schräg.
Ja. Hätte mein Kumpel nicht gesagt, ey Mädels, wäre ich wahrscheinlich Schreiner geworden oder weiß der Geil was. Ich hatte sogar schon einen Studienplatz.
Ja.
Ich hatte bei der ZVS einen Studienplatz für Psychologie an der Uni in Dortmund.
So
sah es nämlich aus.
Wärst du jetzt Psychologe?
Ich wäre jetzt Psychologe vielleicht.
Aber hättest du in Dortmund studieren müssen, für einen Schalker?
Kein Problem. Aber ich wäre wahrscheinlich abgebrochener Psychologe. Abgebrochener Psychologiestudent.
Ja.
So. Keine Ahnung. Aber Tatsache ist, das war so ein Moment, der tatsächlich für den nächsten Weg erstmal ausschlaggebend war.
Das ist ja total schräg.
Ja.
Wow.
Das heißt, ich hab das gemacht, ich habe gemerkt, okay, ich kann das und was wichtig ist, ich mag das. Mir hat das großen Spaß gemacht.
Ja.
Also die ersten Produktionen dieser Theater AG, klar, es ist ja alles Laienspielgruppe, das ist ja amateurhaft, aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht und irgendwie funktionierte da was für ein Publikum. Das war, wenn ich so die Reflexionen, die Reaktionen noch mich erinnere, das war dann eben schon ein bisschen besser als jetzt nur Schülertheater.
Ja.
Und deswegen habe ich das ernsthaft verfolgt.
Sehr interessant. Das ist ja tatsächlich, das ist ja wirklich super seltsam. Aber wie weise, wie voraussehend von diesem Theater AG Ehepaar.
Ja, ja, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Der Sohn zum Beispiel ist auch später Intendant geworden. Also das ist Theaterblut in der Familie gewesen. Das heißt, die haben da was bemerkt und gesehen und sofort gesagt, der kann was.
Ja.
Ende der Debatte, damit war der nächste Weg klar.
Und dann hast du quasi nach dem Zivildienst dann gedacht, das verfolge ich jetzt weiter.
Ich habe in den letzten Monaten, wo klar war, Zivildienst wird enden, habe ich mehrere Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen abgelegt.
Ja. Hast du auch Folkwang?
Folkwang war dabei, Hamburg war dabei und versemmelt.
Ja.
Nicht geschafft. Dann habe ich parallel angefangen, in der freien Szene rumzumachen.
Mhm.
so ein bisschen, um das zu überbrücken, um nebenbei auch weiter in dieser Branche erstmal weiter zu machen, auch mich auszuprobieren, während ich ernsthaft vorhatte, Schauspielschulen zu absolvieren.
Ja.
Und bin tatsächlich aber aus der freien Szene nicht mehr losgekommen. Das heißt, es hat auch wieder Spaß gemacht. Ich habe dann weitergemacht und dann kam irgendwann, ich weiß nicht über welche Umwege. Ah doch, ich weiß wieder. Ich habe damals einfach 40, 50 Bewerbungen ins Blaue hinaus raus. Also einfach an alle Theater in Deutschland.
Okay.
Nach dem Motto, ich habe zwar keine Schauspielschulausbildung, ich will die zwar noch machen, aber bis dahin kann ich aber ihn trotzdem vielleicht schon eine Stelle kriegen. Und ein Theater hat geantwortet. Und zwar das Theater Städtebundtheater in Hof an der Saale.
Ja.
Damals noch Zonengrenze, Zonenrandgebiet. Und ja, zwar oben DDR, rechts Tschechoslowakei. Das war noch, also wenn es den Arsch der Welt jemals gegeben hat, dann war es zu Zeiten des Kalten Krieges Hof an der Saale.
Ja.
Und die haben geantwortet und haben mich echt zum Vorsprechen eingeladen. Dann bin ich hingefahren und habe das Vorsprechen bestanden und bekam einen der Räuber, Schilas Räuber.
Ach.
Klar, brauchst ja viele Räuber. Ja, so. Ja. Bekam da eine Rolle für, sagen wir mal, 7 Sätze und so und war jetzt Räuber. Und damit war klar, ZVS, Platz in Dortmund, Psychologie, kann ich nicht gleichzeitig machen. Ja. Und während ich dort Gast war, in diesem Theater in Hof, erfahre ich, für nächste Saison wird die Anfängervakanz frei. Ja. Bin ich so mit den Daten, klopf, 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 hör mal, wird frei, kann ich die kriegen? Ja. Ja, okay, sicher. Zack, war ich jetzt für 2 Jahre festangestellter Schauspieler und zwar auf der Anfängervakanz. Die Vakanz, auf die man kommt, wenn man eine Schauspielschule abgeschlossen hat, kommt man als erstes zu Anfängervakanz und zack, war ich drin. War Schauspieler, fertig.
Also,
Geschichte zu Ende.
Also extrem viel Glück und
Zufall.
Und Zufälle vor allem. Ja. Ist ja toll. Wow. Was für ein Einstieg. Ich meine, das war ja dann für dich wahrscheinlich auch krass, dass du aus so einer Idee heraus, einfach weil du mit so einer Dreistigkeit in Anführungsstrichen dann da überall hingegangen bist, das wirklich zu so einem Job machen konntest, zum Lebenserwerb.
Im Nachhinein betrachtet kann ich es mir nicht erklären. Nur ist ja so, es ist jetzt nicht der spektakuläre Einstieg an den Kammerspielen gewesen, oder am Deutschen Theater. Okay, aber es ist immer für die Leisten des Schusters, der ich bin, war das sensationell, natürlich.
Aber da hat zu Hause nie einer gesagt, Junge, das ist doch nichts.
Aber
ist
natürlich. Ja. Also Vater war ja derjenige, der sagte, du musst was Ordentliches, du musst doch auch jetzt schon mal gucken, dass du für die Rente und da müssen doch Beiträge eingezahlt werden. Und der hatte mit mir einen Deal. Wie ihm zuliebe habe ich auch diesen Studienplatz abgeschlossen.
Ja.
Damit tatsächlich die Struktur, die er mir vorgab, nämlich du musst auch was Solides und Sicheres da anfangen. Dann hatten wir einen Deal und der Deal war, pass auf, ich gebe dir jetzt nach dem Abitur, nach dem Zivildienst 3 Jahre lang monatlich eine Unterstützung, mach damit, was du willst, nach 3 Jahren mach ich den Hahn zu.
Fairer
Entweder
Deal.
Du hast bis dahin was auf eigenen Füßen oder du musst sehen, wo du bleibst.
Das ist ein total fairer Deal.
Also eine Erziehungsmethode, wo ich sagen würde, vorbildlich.
Ja, absolut.
Absolut.
Super.
Das hat er durchgezogen und tatsächlich habe ich dann genau als der Geldhahn zufloss, habe ich die Festanstellung am Theaterhof gehabt. Das heißt, ich war natürlich in der hintersten Provinz, an der kleinsten Klitsche, aber in dem Beruf, den ich abgrundtief liebte.
Ja.
Mit kreativen Prozessen, mich auszuprobieren, künstlerisch tätig zu sein, morgens ausschlafen zu können, weil der Arbeitsbeginn um 10 Uhr ist. Ne? Abends bis in die Puppe noch. Also ein Leben, was so eine schöne Mischung war aus Laissez-faire und Disziplin.
Ja.
Aus Bohème und Funktionieren. Ja. Klasse.
Ja.
War für 2 Jahre absolut super. Und ich war in Hof festangestellt ab September 1989 bis 1991.
Also zum Mauerfall quasi.
Und jetzt hast du verstanden, was da los war.
Ja.
Ich war in Hof, da stand die Mauer noch.
Ja.
Ich könnte dir Anekdoten erzählen, was ich in Hof erlebt habe.
Erzähl mal eine jugendfreie.
Eine. Es begann damit, dass irgendwann im Fernsehen sichtbar wurde, dass Ungarn den Zaun öffnete.
Mhm.
Da war ich schon in Hof.
Ja.
dann gab es diese berühmte Situation, Prager Botschaft, Genscher sagt, wir sind heute zugekommen, um hier mitzuteilen, dass ihre Ausreise, weiter ist er nicht. Er wollte sagen, leider nicht genehmigt, er konnte, aber der Jubel hat es übertönt, er musste sie rauslassen. Und jetzt wird's lustig. Ein Tag später, ich wohnte damals in einem Haus, das war 100 Meter von einem Bahndamm entfernt. Ja. Und ich bin eines schönen Sonntagsmorgens zur Haustür raus. Da stand auf diesem Bahndamm ein Zug. Da standen nie Züge, da stand ein Zug und aus dem Fenster winken mir Leute entgegen. Ja. Und dann sagte mein Nachbar, das sind die Prager Botschaftsflüchtlinge. Ja. So, die Prager Botschaftsflüchtlinge. Und das Lustige war, ich weiß noch genau, was ich in dem Moment dachte. Ich dachte, während die gewunken haben, ja, bei uns ist auch nicht besser, bei uns ist nur anders scheiße. Und das Lustige war, das habe ich denen jetzt nicht gesagt.
Ja, netterweise.
Aber ich sollte recht behalten. Viele von denen sind im Nachhinein tatsächlich von dem, was sie erwartet haben, mit dem, was sie bekommen haben, enttäuscht geworden.
Ja.
Bis heute.
Na klar.
Ja, also, das war die eine Anekdote. Die andere war, weil ich auch nicht vergessen, das war dann 2-3 Wochen später. Ich verlasse wieder mein Haus, weil ich zur Probe muss.
Ja.
Und plötzlich fahren durch meine Straße ganz viele Trabis.
Ja.
Und ich dachte, haben diese Prager Botschaftsflüchtlinge ihre Autos nachholen dürfen? Weil die waren ja bei uns jetzt einquartiert immer noch.
Ja.
Was ich also gar nicht wusste, habe ich erst Minuten später in der Kantine des Theaters erfahren, die Mauer ist offen.
Ja.
Und ich schwöre, mein wichtigster erster Gedanke war, Moment mal, die verpesten doch unsere Luft. Wir müssen dafür sorgen, dass die am Stadtrand parken und zu Fuß hier reinkommen. Weil ich war doch damals total grün sozialisiert. Ich wollte doch Atomkraft an Danke und Umweltschutz. Ich war doch grünen Wähler. Ich habe mich überhaupt nicht über die Wiedervereinigung gefreut. Ich habe mir nur Sorgen um die Luft, um die Luftverschmutzung durch diese Trabi-Abgase gemacht.
So bescheuert steckt man in der Weltgeschichte drin.
Siehst du wohl. Na. Und natürlich, was an diesen ersten 2 Tagen in Hof passierte, war auch nochmal Weltgeschichte.
Ja, das glaube ich.
Weil während dann aus Gelsenkirchen mal ein Kumpels mir sagt, boah, bei euch muss ja geil sein und ey, ich fahre nach Berlin, ich will das ja auch nicht sein. Da habe ich gesagt, langsam, Freunde. Erstens, Schlange stehen für Begrüßungsgeld. Ja. Und was sehr viele Ostdeutschen damals sofort durchschaut haben, war der Trick, wie man das Vierfache an Begrüßungsgeld abziehen konnte. Auch lustig. Das haben dann die Ostdeutschen im Gespräch mit uns Einheimischen auch sofort zugegeben.
Ja.
Du bekamst Begrüßungsgeld, wenn du als Vater mit einem Personalausweis und deinen beiden Kindern da hingegangen bist, dann bekamst du 300 D-Mark.
Ja.
Jetzt ging die Mutter mit ihrem Perso und den beiden Kindern auch nochmal hin, bekam nochmal 300 D-Mark. Waren das schon mal 200 mehr als für 4 Personen. Jetzt sind beide Eltern dann nochmal mit ihrem Reisepass, haben das wiederholt. Also statt einmal 400 bekamen sie 4x300.
Genial.
Das haben die sofort durchschaut, wie es funktioniert. Der Kapitalismus. Ja. Ja? Und das Zweite, was ich auch nie vergessen werde, wir sind damals immer sonntags zum Billardspielen in so eine Spielothek gegangen.
Ja.
Also im ersten Stock waren Billardtische. Und unten im Erdgeschoss waren diese ganzen Dattelautomaten, so Space Invaders und Pac-Man und so.
Ja.
Und da sind wir immer wie selbstverständlich dran vorbeigelatscht. Und an diesem Sonntag sah ich zum ersten Mal einen Vater mit seinem Sohn vor so einem Pac-Man-Automaten stehen und den standen die Münder offen. Die staunten, weil sie so ein Videospiel sahen.
Ja.
Und erst da wurde mir bewusst, was mit dem Begriff Kulturschock gemeint ist.
Ja.
Was ich überhaupt nicht wertschätzen konnte, weil ich damit selbstverständlich aufwuchs. War für Leute, die nur 100 Meter weiterleben, ein völlig anderes Universum.
Ja, crazy. Crazy
absolut.
Times.
Absolut.
Theater ist ja das Krasse beim Theater oder im kreativen, in der kreativen Arbeit oder im kreativen Prozess vom Theater ist ja sozusagen, dass man sagt, die meiste Kreativität findet in der Probenzeit statt.
Ja.
Dann kommt der aufregende Part, das ist die Premiere.
Ja.
Und dann sagt man, in der Mitte der Spielzeit sitzt das Stück. Also dann können alle ihre Parts genauso, wie sie sein müssen. Manchmal wird es dann auch ein bisschen schludrig in der Mitte der Spielzeit sozusagen, weil man es schon so oft gespielt hat. Und am Ende ist man dann nochmal kurz traurig, dass es jetzt vorbei ist.
Kann man so sagen.
Gleichzeitig habe ich auch bei ganz vielen Theaterschauspielern erlebt oder erzählt bekommen oder so, dass das so ein Leben ist, du hast abends Vorstellung, hast das Stück jetzt zum 23. Mal gespielt und jeden Abend nach der Vorstellung überhaupt auch so ein bisschen wieder runterzukommen, auch weil so ein Stück ja auch, also spielen, wenn man das nie gemacht hat, ich habe auch mal eine Zeit lang Theater gespielt, für Leute, die das nie gemacht haben, das erfordert ja eine extreme Konzentration, extreme Anspannung und ist gleichzeitig auch immer was Aufregendes. Also egal, wie routiniert man ist, hat ja immer eine gewisse Aufregung, die es mitbringt, in der Garderobe zu sitzen und den Gong zu hören und es geht los. Deswegen ist es bei ganz vielen Theaterschauspielern so, dass die nach der Vorstellung alle in der Kantine sitzen und sich erstmal noch so ein bisschen so runtertrinken sozusagen.
Ja.
Es ist doch wahnsinnig schlauchend, so Theaterschauspieler zu sein.
Ja, das geht auch nur in jungen Jahren problemlos, ganz ehrlich. Ja. Also ich fing an, also nochmal 89, da war ich gerade 24. Ja. Und ich machte das 7 Jahre, dann hörte ich auf mit dem Theaterspielen. Da kommen wir ja vielleicht später noch dazu.
Ja, ja.
Ich kann ehrlich sagen, ich war, habe natürlich auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen über 50, über 60 gesehen, wie sie auch noch in der Kantine saßen.
Ja.
Und dann nicht nur ein Bierchen oder ein Weinchen, sondern auch Hochprozentiges.
Ja.
Das muss man schon sagen, das ist dann schon wirklich krank. Also nicht krankhaft im Sinne von geil oder sondern das ist dann einfach tragisch.
Ja.
Das hat mich immer abgeschreckt. Also ich habe mich schon auch in der Kantine noch aufgehalten. Und ich habe auch gern auch noch 1-2 Bierchen getrunken. Aber ich wusste immer, erstens, wann Schluss ist und zweitens, wann ich frühestens anfange. Ja. Also zum Beispiel niemals ein Piccolo vorher. Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen können, ist ein Piccolo vorm Auftritt, um sich locker zu machen.
Ja,
wehe, du lieferst dann die beste Leistung ab, dann bist du den Rest deines Lebens Piccolo-Trinker vorher.
Ja,
und die gibt's, die habe ich gesehen, diese Leute, die ohne gar nicht mehr konnten, die gezittert haben, wenn sie sich keinen Sekt getrunken haben vorher.
Ja.
Das war alles für mich eher abschreckend. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt 55 und ich habe ja einen Körper, der jetzt auch schon an einigen Verschleißteilen laboriert. Einfach, weil es das Leben so mit sich bringt.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt noch mit 55 nach einem Theaterauftritt mir dann noch für 2 Stunden mir den Kopf zuknallen, um runterzukommen. Unfassbar. Unvorstellbar. Geht nicht.
Ja.
Nee, tut mir leid.
Ja, vor allem auf so einer regelmäßigen Basis. Ne?
Ja,
das ist ja, glaube ich, das tödliche Verändern.
Und zwar schon hohles Ritual.
Naja.
Und zwar schon so ein Ritual, dann sitzen immer dieselben Leute zusammen, die dann irgendwann nur noch ihre Monologe abwarten. Also die sozusagen im Rauschzustand nur darauf warten, dass der andere seinen Monolog gerade fertig hat und der nächste sagt, genau, und der Intendant ist auch so ein Arsch. Ja, und der dreimal so.
Im Grunde genommen das zweite Stück, das am Abend aufgeführt wird.
Im Grunde genommen ja.
Aber dann ist ja tatsächlich diese abschreckende Wirkung wahrscheinlich einer der Gründe gewesen, warum, du hast es gerade schon geforeshadowed, du irgendwann warum du irgendwann gesagt hast, das Theater, ich mag zwar das Spiel, aber Theater ist es irgendwie nicht.
Das hatte tatsächlich wieder auch mehrere Gründe. Der eine Grund war, mir war es so unkreativ geworden.
Ja,
also in den ersten Jahren war es natürlich einfach aufregend, dabei zu sein.
Ja.
Ne? Klar, was ich beschrieb, die ersten 2 Jahre in Hofer Klasse. Dann bin ich für 3 Jahre nach Würzburg ans Theater gegangen, auch wieder zufällig zum Glück irgendwie dahin geraten. Und da kamen nochmal 3 Jahre, die auch tolle Rollen in tollen Produktionen und großen Spaß gemacht haben. Aber in 5 Jahren, 2 Jahre Hof, 3 Jahre Würzburg, hatte ich Pi mal Daumen in jedem Jahr so 6-7 Produktionen. Das heißt, ich sag mal 30 Produktionen. In 30 Produktionen waren 4 kreativ.
Ja.
Die anderen waren, ich nenne das mal boshaft, Textaufsagen in Kostüm und Gängen.
Ja.
Also wenn der Regisseur nicht mehr zu bieten hat als Komma von da, jetzt bleib stehen, jetzt sag den Satz zu ihr dahin, so und jetzt gehst du da ab.
Mehr also war quasi das Boulevard. Quasi
boah,
Boulevard,
furchtbar.
Also.
Ja. Furchtbar. Oder Regisseure, die eher so einen despotischen Stil hatten, die keine Freiräume ließen, was auszuprobieren. Schon fast diktatorisch.
So
Leute.
Die Seidenschallfraktion.
Furchtbar. Ja. Also ich habe tatsächlich 3 oder 4 Produktionen erlebt, wo ich sagte, das war's. Deswegen hatte ich diesen Beruf ergreifen wollen.
Ja.
Aber es war am Ende zu wenig.
Mhm.
Dann habe ich mich erstmal aus dem Betrieb verabschiedet und mich erstmal frei gemacht und habe dann erstmal angefangen, so in der Würzburger Studentenszene Schauspielunterricht zu geben, um mich über Wasser zu halten. Ich wollte mal sehen, wohin es weitergeht. Mir war klar, ich will nicht wieder als Schauspieler ans nächste Engagement. Und die Angebote waren jetzt da, ich hätte gehen können.
Ja.
Jetzt habe ich komischerweise abgelehnt.
Ja.
Und ich weiß noch, es gab so einen Moment, da habe ich, als ich mir klar war, ich möchte mich jetzt frei machen, ich möchte jetzt Freiberufler werden, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Ich möchte nicht ins nächste sichere Beschäftigungsverhältnis mit Kündigungsschutz und Krankengeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Da habe ich sogar, ich weiß noch genau, einen Abend wirklich Angst gekriegt.
Ja,
Moment mal, jetzt musst du gucken. Oh, ne? Aber ich habe es riskiert Unterricht erteilt, mal hier, mal da, gastiert, mal da was für den Hessischen Rundfunk gemacht, mal so ein bisschen gemacht und vor allem versucht, als Regisseur jetzt genau das zu bieten, was ich als Schauspieler immer hätte geboten werden bekommen wollen. Ja. Was ist passiert? Ich bin auch wieder per Zufall an richtige Theater geraten. Das heißt, ich hätte auch eine Regisseurkarriere machen können. Ja. Das Problem war, ich traf jetzt auch Schauspieler, die wollten wissen, von wo komme ich, wann stehe ich, wann sage ich meinen Satz, wohin gehe ich ab. Das heißt, also all das, was ich als Schauspieler erleben wollte und was ich jetzt als Regisseur bieten wollte, war von vielen Schauspielern gar nicht erwünscht und gefragt. Ja. Die wollten dieses Text aufsagen, die Kostüme und Gängen. Das heißt, das war es dann auch nicht für mich.
Ja. Das heißt, es war einfach ganz offensichtlich ein System, in dem für dich kein Platz war.
So. Ich komme jetzt zum Schlüsselmoment.
Ja, das würde ich gerne wissen, wie man von da aus den Sprung macht, zu sagen, ich mache jetzt politisches Cover.
Ich hatte es eben nicht. Es war klar, ich mache weiter frei. Ich mache also als Schauspieler, als Regisseur und als Schauspiellehrer einfach mal weiter.
Ja.
Ich hatte irgendwo vielleicht die Hoffnung, ja, vielleicht passiert mal sowas wie, dass ich dann doch noch an Theater komme, wo es kreativer sein soll, sein darf. Keine Ahnung. Ich hatte nur ein Problem. Ich hatte plötzlich 3 Jahre als Freischaffender zum ersten Mal eine Auftragsflaute. Das heißt, ich habe mich immer irgendwo, hatte ich was zu tun, plötzlich war da nichts mehr.
Ja.
Und vor mir war ein Polster auf dem Konto von 6 Monaten, kannst du damit Miete zahlen und Kühlschrank voll machen. Dann wird's eng.
Ja.
Und dann habe ich mich tatsächlich dran erinnert, Moment mal, in meiner Jugend, noch bevor ich ans Theater ging, war ich doch auch Fan von politischem Kabarett. Dieter Hildebrand, Scheibenwischer, ja. Lach- und Schießgesellschaft, wenn das so im Fernsehen lief.
Ja.
Das war, im Grunde war ich da nur ein Fan von. Ich hatte bis zu diesem Moment, von dem ich gerade erzählt, im Jahr 1997, hatte ich das niemals ernsthaft verfolgt in Erwägung gezogen.
Ja.
Das war kein Thema.
Ja.
Das war nur so, ein Hobby ist zu viel gesagt. Es war etwas, was ich mochte, als Zuschauer.
Ja.
Jetzt stand ich da und dachte, wenn du das doch immer auch so gemocht hast, wie wär's, wenn du das mal ausprobierst?
Aber
ohne Scheiß, ich habe mich hingesetzt und habe angefangen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selber ein Programm geschrieben. Ich habe in diesen 3 Jahren auch mal so Sketche für ein HR, habe ich gerade erzählt, geschrieben. Das waren aber so ein DIN A4 Seite, so Comedies,
ja.
Klar. Dann lief im Fernsehen damals in den 90ern gerade RTL Samstagnacht und der Quatsch Comedy Club. Es gab sogar diese Comedy-Welle, die auch so ein bisschen Mut machte. Trau dich. Ist gerade angesagt.
Ja.
Geh da raus, stell dich auf irgendwo hin und mach. Und dann habe ich mir in Würzburg eine kleine private Bühne mal den Leiter gefragt. Hör mal, ich würde mal gern mal so in einem halben Jahr hier was ausprobieren. Darf ich? Meinte er, hier hast du 10 Termine, mach. Also auch.
Krass.
So. Und das war übrigens der Thomas Heinemann, der später diesen berühmten Film Vorne ist verdammt weit weg gedreht hat.
Ja.
Oder Lilly auf der Erbse. Also auch jemand, der später noch mal anderweitig von sich reden machte. Dieser Thomas Heinemann sagte, ja, du hast 10 Termine, mach. Also schrieb ich ein Programm. Und im Grunde genommen nichts anderes als, ich habe mir mal so einfach mal von der Leber weg mein Leben aufgeschrieben. Eben, wie es ist, wenn man jetzt 1997 ein Programm schreiben muss. Also ich habe ein Programm geschrieben, wie es ist, ein Programm zu schreiben.
Ja.
Wie es ist, in einer Comedy-Zeit ein Programm zu schreiben, wenn man mit politischem Kabarett in seiner Jugend geprägt wurde.
Ja.
Das war der Inhalt meines ersten Programms.
Aber wie hast du denn irgendeine Form, irgendeine Idee von Form oder
null,
so?
Null. Einfach nur labern.
Ja.
Also Stand-up und labern.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe das Programm geschrieben mit dem Hintergedanken, das mache ich jetzt, um ein bisschen für ein halbes Jahr Miete zahlen und Kühlschrank voll machen zu können. Danach will ich ja weiter als Regisseur und Schauspieler und Autor und Schauspiellehrer arbeiten.
Ja.
Und das Höchste meiner Hoffnung war, dass mal so eine Stadtteilbücherei oder mal so ein SPD-Ortsverein sagt, komm, hier kriegst du 300 D-Mark, mach das mal auch bei uns. Das war so meine höchste Hoffnung. Also es war wirklich nur geplant für 10 Auftritte, um ein bisschen Geld reinzuholen, so ein Soloabend. Und es war nur die Geschichte, ich habe politisches Kabarett in meiner Jugend geliebt und soll jetzt 15 Jahre später, 10 Jahre später, 13 Jahre später eine Comedy-Show machen. Und dann ist mir als Stück, als, als Thema immer wieder mein politisches Kabarett dazwischen gegrätscht. Also ich bin raus, macht erstmal Comedy. Ja. Und das wurde aber im Laufe des Abends immer anspruchsvoller.
Ja, verstehe.
Und immer schwieriger und immer komplizierter und immer anstrengender.
Ja.
Und spielte quasi einen Redakteur, der mir sagt, das geht so nicht, du musst hier vor allen Dingen lachen. Und ich habe, aber scheiße, die Welt ist doch so. Also diesen inneren Kampf zwischen einerseits haben wir ja echt Probleme auf diesem Planeten und andererseits wollen wir uns doch einfach nur mal einen schönen Abend machen und uns ablenken lassen. Ja. Das war nichts anderes als ein Projekt für 10 Auftritte.
Ist ja, also ich meine, abgesehen davon, dass das inhaltlich ja natürlich schon sehr, ich finde, thematisch, theoretisch könntest du heute auch noch so ein Programm schreiben. Also es ist ja schon sehr bei dir irgendwie gewesen und sehr, sehr, sehr Tone-Setting sozusagen für deine Karriere. Aber auch diese Dreistigkeit, einfach sowas mal zu machen.
Ja, ich weiß noch, meine allererste Aufführung war 3 Stunden zu lang. Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie viel DIN A4 Seiten Papier sind, wie viele Minuten auf der Bühne. Ich wusste es
aber
nicht.
Aber hast du es nicht mal vorher ausprobiert?
Nein, ich habe es einfach auswendig gelernt und habe mich auf die Bühne gestellt und habe die Leute gequält. Die sind ich sag mal so, Hagen Räther macht das heute noch so.
Aber waren ja wahrscheinlich viele Freunde da, deswegen sind alle geblieben.
Nein, es sind Leute gegangen, aber auch tatsächlich. Nein, wie gesagt, ich hatte nicht wirklich Ambition. Es war nur, ich mach das jetzt mal. Und es passierte jetzt wieder.
Und hast du lange über die Form nachgedacht? Hast du immer überlegt, ob du irgendwie einen Pianisten dazu holst oder so?
Nee. Es war klar, ich stelle mich dahin und erzähle. Ja. Ich erzähle. Wie gesagt, es fing an mit, hallo, ich habe einen Auftrag bekommen, ich soll dir heute eine Comedy-Show machen.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, Comedy zu machen, wie man es halt damals kannte.
Ja, ja.
Vom Quatsch Comedy Club und von RTL und von, wie hieß es, Nightwash. Wo, ja. So, ich habe einfach Comedy gemacht und zwischendrin aber immer erzählt, wie problematisch, wie schwierig die Welt ist. Und das wollte man aber nicht hören. Und diesen Konflikt.
Ja.
Es war einfach nur ein innerer Monolog, ein innerer Dialog. Sehr lustig, die Comedy-Passagen waren brüllend komisch und auch völlig, völlig schamlos. Ich habe über das Popelfressen Witze gemacht und so weiter, ja. Und im nächsten Moment habe ich darüber resoniert, wie es ist, wenn der Faschismus durch den Fernsehapparat in unser Wohnzimmer dringt und so. Also völlig, es ging nicht, aber ich habe es gemacht. Und ich wollte nach diesen 10 Auftritten wieder zurück und ganz normal wieder Unterricht erteilen und Regie führen und Schauspielern.
Aber vorher oder, also hast du denn nach den 10 Auftritten gedacht, ach, Moment mal, ich glaube, da bleibe ich jetzt erstmal bei.
Nee, es war wieder ein Zufall. Nils, du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Während dieser 10 Auftritte.
Ja.
Nochmal, ich wiederhole das, damit es auch jeder mitkriegt. Ich wollte nicht mehr als diese 10 Auftritte, außer noch SPD-Ortsverein oder Stadtteilbücherei. Ja. Ich hatte keine Ambitionen. Und dann steht Erwin Pelzig ist bekannt.
Na klar.
Frank Markus Barwasser wohnte damals noch in Würzburg, hat auch an dieser Bühne angefangen.
Ja.
Der stand plötzlich da, sah das, was ich da machte und empfahl mich nach München an eine kleine Bühne, das doch auch mal da zu machen. So kam ich nach München. In dieser kleinen Bühne, das muss man wissen, ist angeschlossen der Schlachthof, wo Otti Schlachthof produziert wurde. Und irgendwann stand Otti Fischer in der Tür, sah das, was ich da machte und sagte, kommst zu mir in die Sendung. Zack, stand ich bei ihm in der Sendung auf der Bühne, machte 5 Minuten Ausschnitt.
Ja.
Und Otti Schlachthof war ja auch ein Talkformat.
Ja.
Am Tisch Hans-Dieter Hüsch in dieser Sendung, einer meiner Idole.
Das muss man vielleicht kurz erklären. Für den Ruhrpott und den Niederrhein ist Hans-Dieter Hüsch
Gott.
Ja, absolut heilig.
Hans-Dieter Hüsch habe ich eben, habe ich nicht gerade gesagt, Lach und Schieß, Dieter Hildebrand, Hans-Dieter Hüsch. Ich habe Hüsch,
Hüsch hast du nicht wieder
hab ich nicht gesagt, aber Hans-Dieter Hüsch, natürlich Hans-Dieter Hüsch, angefangen von Väter der Klamotte und Dick und Doof.
Ja, stimmt, hat er auch immer.
Aber
ich finde auch, dass Hüsch hat übrigens für mich, meine Eltern auch riesengroße Hüsch-Fans immer gewesen. Ich habe nie so einen Zugang gefunden zu dem, aber sei es drum. Ich finde trotzdem, dass Hans-Dieter Hüsch den allerschönsten Buchtitel aller Zeiten jemals hatte. Und ein Buch, das ich immer bei meinen Eltern im Regal gesehen habe und ich habe es immer reingelesen, es war nichts für mich, aber ich habe immer gedacht, wow, diesen Titel finde ich so schön. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt, du kommst auch drin vor.
Jawohl.
Das ist so ein wunderschöner Titel.
Ja, und tatsächlich hat er in diesem Buch alle seine Weggefährten von der ersten Klasse bis zur letzten Produktion aufgezählt.
Ja. Ist das, wie toll das
sensationell.
Ist.
Ja. Und er hat etwas in diesem Buch gemacht, was damals total verpönt war. Er hat sich was getraut. Er hat zugegeben, dass er Puffgänger ist. Er hat in diesem Buch geschrieben, dass er nach dem Auftritt in Puff aufgegangen ist. Also wie die Franzosen damals in der Bohème oder so. Ja. Das war aber, ich muss mir vorstellen, in den 60er Jahren, das machte der deutsche Spießbürger heimlich.
Ja, ja.
Und er hat's geschrieben. Der hat sogar geschrieben, wie leid ihm seine Frau dabei tat. Und vor allen Dingen hat geschrieben, die Formulierung werde ich nie vergessen. Ich bin in den Puff gegangen und das nicht zu Studienzwecken. Besser kann man sich formulieren. Ja. Also sensationelle Offenheit. Klasse. Ja. Aber das Buch war jetzt nicht so der Auslöser. Es waren tatsächlich Programme von ihm, die mich so berührten in den 80ern. Ja. Der Mann hat ja Texte geschrieben, die gingen ja quasi durchs Herz in den Tränensack und von da in die Seele. Also es war ja berührend ohne Ende. Ja. Und das hatte genauso seine Berechtigung in meiner Sozialisierung als Kabarettist wie eben Hildebrand oder die Lach und Schieß. Ja. Und der sitzt in der Sendung, zufällig in der Sendung als Talkgast am Tisch, sieht meinen Auftritt. Und ich war damals nicht gebeten worden mit einem Tisch, weil ich zu neu, zu aufgeregt, zu, ne? Nur sitzt er da und sagt hinterher, kommst du mir in die Sendung. Und so kam ich ich wurde quasi weiterempfohlen. Ja. War dann bei Hans-Dieter Hüsch in der Sendung beim Saarländischen Rundfunk. Ja. Und habe tatsächlich innerhalb von 12 Monaten, wo ich doch nur 7 Auftritte machen wollte, innerhalb von 12 Monaten es nicht mehr zurück ans Theater geschafft, weil ich von einem zum nächsten weiterempfohlen wurde.
Wow.
Ich habe mal auf dem Weg hierher mal überschlagen, ich mache jetzt seit 21 Jahren Kabarett, ich habe Pi mal Daumen so 5 bis 6 Fernsehauftritte im Jahr. Ja. Und ich glaube, nicht um einen habe ich mich beworben. Das sind immer Empfehlungen gewesen, Anfragen hier Empfehlungen. Ich hätte, selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte es zeitlich nicht mehr geschafft, zurück ans Theater zu gehen. Ende der Geschichte, Podcast ist jetzt aus.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, da muss man ja wirklich von der Berufung sprechen. Das ist ja diese ganzen Zufälle und so.
Es ist so.
Es ist völlig ungeplant.
Ja. Natürlich, was jetzt nicht statt, auch auf dieser Ebene nicht stattfand, ist aber auf der Theaterebene, sagte ich ja vorhin, ich war nicht am Deutschen Theater, ich war nicht an den Kammerspielen. Ja. Und ich bin auch als Kabarettist jetzt nicht in den großen Sälen. Ich habe nicht meine eigene Sendung, ich bin jetzt nicht der Hallenfüller. Ja. Aber bei den Leisten, bei denen ich Schuster bleibe, eine traumhafte, wundervolle Karriere. Ja. Ne? Nicht mehr und nicht weniger hätte ich mir gewünscht, wenn ich es mir hätte wünschen dürfen.
Na, aber ich meine, du spielst doch auch die, sagen wir mal, die zentralen Kabarettbühnen
natürlich,
in Deutschland.
Natürlich.
Da spielst du ja auch überall.
Natürlich. Insofern. Also das heißt, also sowas wie Wühlmäuse oder Lach-und-Schieß-Gesellschaft oder Komödchen, diese Bühnen, genau. Ich sag mal so die 100 bis 200 Plätze Bühnen, die spiele ich. Nun darf man aber nicht vergessen, wenn man sich vergleichen wollen würde, dann gäbe es auch größere Säle. Und es gibt
sicher,
viele
natürlich.
Kollegen, die großen Säle füllen. Das habe ich nie angestrebt, folglich auch nie geschafft. Das habe ich also erfolgreich verhindert. Ja. Und bin sehr zufrieden mit der Karriere, die ich bis heute machen durfte.
Da sozusagen die größeren Hallen und Säle zu kommen, damit würde ja auch damit geht ja auch einher, gefälliger zu werden. Also sozusagen.
Nicht unbedingt. Nein. Ich glaube, zum Beispiel Schramm oder Pispas, die waren bei, oder Hagenräter, die sind nie gefällig gewesen.
Die sind nie gefällig gewesen.
Aber sie hatten etwas, was man nur ganz selten findet, nämlich eine Telegenialität. Also Hagenräter zum Beispiel, der sitzt ja bei dir auf dem Sofa, wenn der im Bildschirm auftaucht. Ja. Das gleiche gilt für Pispas und Schramm. Die hatten etwas, das transportierte ihre ganze Sperrigkeit, ihre ganze Unbequemlichkeit trotzdem sehr smooth in den Fernsehsessel. Das sind eine Kombination, das kann man nicht lernen, das hast du oder hast du nicht. Und ich hab's nicht und ist auch okay. Ja. Und das heißt aber, man kann sehr wohl auch mit unbequemen, aneckenden und anstrengenden Formaten durchaus auch in die großen Säle gehen.
Ja.
Das schon auch, aber klar, selten.
Na, das fand ich auch zum Beispiel sehr, ich möchte sagen, niedlich. In der Presseinfo, ich glaube, zu deinem aktuellsten Programm, das ist, glaube ich, echt jetzt, und ich meine, ich hätte es im Info dazu gelesen, steht am Ende der Satz, dass Schramm über dich gesagt hätte, solange es HG Butzko gibt, brauche ich nicht wiederkommen, und dass du jetzt überlegst, was du machen musst, damit er wiederkommt.
Genau. Bislang ist es mir leider nicht gelungen.
Na, genau.
Obwohl, halt! Ich habe das Gerücht gehört, er kommt zurück. Ich habe das Gerücht gehört, Schramm arbeitet momentan an einem neuen Programm, dass er nach der Pandemie zurückkommen will.
Oh, das wäre ja krass.
Wäre der Hammer. Ja. Aber dann muss ich mich wieder zurückziehen. Wahrscheinlich hat er gesagt, boah, nee, der Butzko, es geht nicht. Aufhören, ich muss zurückkommen.
Ja, genau, er hat es ja eigentlich strategisch gemeint.
Ja, genau.
Komm, der tritt zurück, damit ich wieder komme.
Nein, ich kann auch die Anekdote kurz erzählen. Das war beim Bayerischen Kabarettpreis, Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises. Ich sollte den Hauptpreis bekommen und Georg Schramm den fürs Lebenswerk.
Ja.
Und das war eine Live-Sendung im Bayerischen Fernsehen. Und wir saßen alle im Zuschauerraum. Wir saßen also quasi in der ersten Reihe. Und wer dran war, musste aus der ersten Reihe auf die Bühne, machte dort seine Dankesrede und ging wieder runter. Und Georg Schramm hielt seine Dankesrede. Die Sendung war zu Ende. Und dann stand das Publikum auf, Standing Ovation, und klatschte rhythmisch Beifall. Er musste also jetzt noch was machen. Die Regieassistentin machte diese Geste wie Halsabschneiden, im Sinne von Feierabend, wir müssen raus, die Nachrichten. Der Moderator, Michi Altinger, sagte, wir müssen Feierabend. Der Schramm sagte, ein Satz nur noch.
Ja.
Und da fiel dieser Satz.
Ach.
Ich habe heute hier Herrn Butzko gesehen, mir ist es nicht bang, wenn ich zurücktrete, ich kann gehen, solange er so bleibt, kann ich jetzt gehen.
Ja.
Das war der Satz, wow. Ich bin vor laufenden Kameras aus dem Sitz gerutscht.
Ja, ja.
Ich bin echt.
Totale Adelung.
Boah, natürlich. Ja, ja. Ritterschlag. Ja. So. Er hat mir dadurch auch tatsächlich für ein paar Jahre erstmal tatsächlich dann vollste kleine Säle verschafft. Ja. Muss man dazu sagen, ja? So. Aber er kommt zurück, das heißt, der Staffelstab wird zurückgegeben. Ja. Ich kann mich jetzt zurückziehen. Er ist wieder da. Ja,
genau. Ich habe dich ja, glaube ich, zweimal live gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich überlege gerade, ob es öfter war. Also zweimal weiß ich ganz sicher. Mir hat das immer extrem gut gefallen. Das Interessante ist ja bei deiner Performance, weil ich gucke mir auch gerne Kabarett an. Es gibt ja, ich meine, viele auch jüngere Leute in Deutschland sagen, sie gucken nur Comedy oder so. Wenn ich ins Kabarett gehe, ist auch sehr oft sehr viel, also ich glaube, wenn man auf der Bühne steht, sieht man sehr viel Silber, Weiß und Grau im Publikum. Weil ich schon das Gefühl habe, dass es eher ein älteres Publikum ins Kabarett geht und eher ein jüngeres Publikum in Comedy-Shows oder so. Weil du wirst besser wissen als ich, weil du da jeden Abend auf der Bühne stehst.
Vorsicht, Klischeefalle.
Ja.
Man darf nicht vergessen, dass seit einiger Zeit durch die Heute-Show und vor allen Dingen die Sendung Anstalt sehr viel junges Publikum
das
Kabarett
gebracht,
für sich,
ne,
entdeckt hat, ja. Weil dieses Format von, Heute-Show und Böhmermann auch noch vielleicht, aber vor allen Dingen auch die Anstalt ist ja von diesen drei Sendungen noch die kabarettistischste und vor allen Dingen für junge Leute ein totaler Hit. Die gucken es nicht abends, wenn es läuft, sondern tags drauf dann eben in der Mediathek. Und da gibt's Berichte von Schülergruppen, die morgens um 7:45 an der Bushaltestelle erstmal die Anstalt vom Vorabend nachholen.
Ach, krass.
So. Und Tatsache ist, seitdem die Anstalt für junge Leute so ein Hype hat, sind auch wieder vermehrt junge Leute in Kabarettveranstaltungen drin. Und es gibt auch so, dass es Leute mir sagen nach dem Auftritt, ich bin heute hier zu Ihnen, weil ich Sie in der Anstalt gesehen habe.
Hast du das auch, dass du, wenn du in der Anstalt, du bist ja manchmal zu Gast, dass du, kannst du das am nächsten Tag irgendwie an Vorverkaufszahlen ablesen?
Nein,
wenn du
sind vorbei.
Ja. Das war früher mal so.
Das,
ne,
war
diese
früher
Strahlkraft.
So. Als ich vor 20 Jahren anfing, im Schlachthof zum Beispiel, da hat der Otti Fischer jedem Gast nach dem Auftritt gesagt, und die Kollegen sagen, ja, können Sie doch morgen in Augsburg und übermorgen noch in Freilassing und am Sonntag noch in Passau. Und dann war 5 Minuten später Augsburg, Freilassing und Passau ausverkauft.
Ja, krass.
Die Zeiten sind vorbei.
Ja. Also, dann nehme ich das zurück, dass da nur ältere Leute sind. Aber ich, was ich also mag bei deinen Auftritten und was ich mochte bei den Shows, die ich gesehen habe, ist, du hast als Bühnenbild einen Stehtisch, ich glaube manchmal mit Husse, wenn mich nicht alles täuscht, und stellst dich dahin wirklich, also der Eindruck, und das haben ja auch viele andere schon geschrieben und so, aber es ist tatsächlich was dran, man hat so ein leichtes Feeling von so einem Tresengespräch.
Ja.
Man steht mit dir irgendwie in der Kneipe am Tresen.
Ja.
Irgendwie ist es Samstagmittag, Spielpause, Bundesliga-Spielpause, gibt nichts über Fußball zu reden. Und du erklärst mir mal eben die Welt.
Ich erkläre mir die Welt.
Ja.
Das ist das. Also die Form, die ich da gewählt habe, ist, ich erkläre mir die Welt.
Verstehe.
Und lass den Zuschauer dabei mitkommen. Also das den Erklärbär zu machen im Sinne von Oberlehrerhaft und jetzt pass mal auf,
Kinder. Also Methode Pisspass sozusagen.
Nein, das schaffe ich nicht. Da bin ich auch zu kumpelhaft. Ja. Sondern, hör mal, weißt du schon, was ich neulich erfahren habe? Wusste ich gar nicht. Das ist meine Haltung. Ja, wusste ich gar nicht. Weißt du, was ich rausgefunden habe? Nicht im Sinne von, weißt du, was ich dir mal beibringen muss. Das ist ein anderer Zugang. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Gegenüber im Zuschauerraum sagt, ja, wusste ich schon, aber trotzdem lustig, wie du es mir erzählst. Ja. Ja. Oder aber, nee, scheiße, wusste ich nicht. Gut, dass du es mir sagst.
Ja. Und was ich aber so lustig fand, ist, dass ich in so manchen Artikeln von Menschen, die über deine Auftritte geschrieben haben, stand dann so drin irgendwie so, ja, und dann hat er das erzählt, und dann kam er auf die Bühne und so. Es war aber nicht alles lustig. Vielleicht war das auch so gedacht.
Das ist das Spannungsfeld, was ich seit meinem ersten Programm verfolge, was ich dir vorhin erzählte. Ja. Die Welt ist nicht nur lustig. Und ich mache ja auch Kabarett mit dem Motto Kabarett, Satire, Klartext.
Ja.
Also ich habe von Anfang an immer wieder auch vereinzelt Vorwürfe gehört, das ist aber gar nicht Satire oder das ist ja gar nicht lustig oder ist ja kein Kabarett. Ja, dann eben nicht. Ja, Hauptsache es langweilt dich nicht. Hauptsache es ist trotzdem interessant. Dann ist es eben was Neues.
Ja.
Halleluja.
Ja. Das ist natürlich sehr entwaffnend, wenn man das dann einfach sagen kann, wenn die Leute das kritisieren. Ich finde das so, also für mich ist das extrem spannend. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, meine Eltern sind riesige Kabarettfans. Die hatten irgendwie auch mal für die Springmaus hatten
die
mal ein Abo.
Du hast denen mal
ich hab die auch mal zu einer Show von dir geschickt.
Du hast die mal bei mir reingeschickt.
Genau.
In die Springmaus.
Genau. Und die gucken sich alles an. Ich bin auch, immer wenn ich bei denen bin, dann reden wir darüber, wie es mir geht, wie es meinen Geschwistern geht, was es zu essen gibt. Und meistens bin ich so 3-4 Tage bei denen. Und danach wird einfach nur noch 3 Tage jeden Tag über Kabarett geredet.
Wahnsinn.
Ich quatsche so viel mit denen darüber.
Wahnsinn.
Wen wir gut finden, wen wir nicht gut finden. Ich versuche meine Eltern seit Jahren dazu zu bringen, sich mal ein Stermann und Grissemann-Programm anzugucken.
Okay.
Aber das ist irgendwie, die kommen nicht in ihre Gegend. Die spielen, glaube ich, nur ein paar Großstädte oder so. Aber ist wirklich Hauptdiskussionsthema im Hause Burkeberg.
Wahnsinn.
So, das ist ganz interessant. Und deswegen ist das für mich ein absolutes Faszinosum. Deswegen finde ich es auch immer so interessant, dich zu sehen, mich mit dir zu unterhalten und jetzt auch über Kabarett zu sprechen.
Ja.
Weil ich finde das irrsinnig aufregend. Und ich frage mich immer, ob ich das könnte. Ich frage mich immer, ich habe auch mal Comedy so halb, nicht halbherzig, aber so ein bisschen aus Spaß mal ausprobiert und habe das gar nicht hingekriegt. Ich liebe Comedy, es gibt ganz viele Comedians, also vor allem Amerikaner, die ich vergöttere, aber das kann ich nicht. Dieses nur auf Punchline zu arbeiten sozusagen und Gags so schnell wie möglich zu ballern, das ist nicht so mein Ding. Aber Kabarett, das ist so die eine Sache, wo ich immer noch überlege, ob ich das mal ambitionierter verfolgen sollte, das mal auszuprobieren sozusagen.
Dafür hast du doch was gemacht, was auch nicht jeder kann und sich auch nicht jeder traut. Du hast dich vor Millionen Zuschauer vor eine Kamera gestellt.
Ja, aber
hallo, da geht aber viel in der Stift. Da ist der Köttel in der Buchs. Das hast du gemacht.
Ja.
Und du hast es ausgehalten, danach keine 5 Meter mehr weit über die Straße gehen zu können, ohne von irgendwelchen Girlies und Teenies angekrischen zu werden. Nein. Also Hut ab dafür.
Ja, vielen Dank.
Ich habe mein lieber Gesangsverein.
Aber das war natürlich mit einer 17-jährigen Nonchalance, wo ich irgendwie gedacht habe, mein Gott, witzig. So, also das.
Was der Hörer nicht weiß, da haben wir uns damals übrigens schon kennengelernt.
Wie, als ich bei Viva war,
ja,
in Würzburg, oder?
Ja, ganz genau.
Mit Peter?
Richtig.
Ah ja, okay. Stimmt, ja, wir haben es in Würzburg.
Ja, richtig.
Ja, stimmt. Da hast du schon mit Peter gearbeitet, oder?
Ganz genau.
Ah ja, na, alles klar. Ja, ein gemeinsamer Freund von uns aus Würzburg, sozusagen eigentlich der heimliche Bürgermeister von Würzburg, muss
man
sagen.
So kann man sagen.
Jeder kennt ihn, keiner kommt an ihm vorbei. Ja, also dann, du hast ja, ich weiß nicht, ich habe es nicht durchgezählt, 12 Programme oder was seitdem gemacht.
Inzwischen 12, ja.
Inzwischen 12. Ich finde es ganz interessant, dass ich habe mal nachgerechnet, habe ich mir dann auch daneben geschrieben, die Zahlen, dass der Rhythmus, in dem deine Programme erschienen sind, stetig kleiner geworden ist.
2 Jahre.
Die ersten Programme hast du immer 4 Jahre noch gespielt.
Ja, aber ich habe das zweite schon währenddessen angefangen.
Ja, ja. Aber du hast die Jahre dann quasi, hast die Programme 4 Jahre gespielt.
Ja.
Dann danach hast du sie nur noch 3 Jahre gespielt. Ja. Und jetzt ist es nur noch 2 Jahre.
Aber seit vielen Jahren nur noch 2 Jahre. Also okay. Ich muss dazu sagen, in den Anfangszeiten hat man nicht so viele Auftritte.
Ja.
Das heißt, man fängt an und muss ja erstmal sich bekannt machen, sich einen Namen machen, sich etablieren. Und die ersten Jahre, ich sag mal so, die Zeiträume werden knapper, aber die Anzahl von Vorstellungen mit einem Programm sind, glaube ich, identisch. Das ist der Trick dabei.
Ja.
Also mein erstes Programm habe ich 4 Jahre gespielt, aber ich glaube, auch nicht öfter als ein Programm, was ich heute nur zwei Jahre spiele.
Ja, verstehe.
Und außerdem habe ich in den ersten Jahren immer das nächste Programm schon angefangen, während das davor noch nicht abgespielt war. Ich hatte also immer so 1 bis 1,5 bis 2 Jahre zwei Programme gleichzeitig im Programm.
Ist das nicht super verwirrend?
Nein, ich hatte als Theaterschauspieler 6 Rollen in 6 Stücken.
Na, verstehe.
Also, und am 7. geprobt. Nee, also wenn man etwas können muss, in diesem Beruf dann Text merken können und Verabredung und innere Abläufe und Bilder und Emotionen. Das, wenn man das nicht kann, dann sollte man nicht auf die Bühne. Dann hätte man einen Vortrag. Aber auch das kann man übrigens machen. Man kann auch Vorträge halten. Ja. Im Kabarett musst du nichts können. Es reicht auch ein trockener Vortrag. Also von daher, Nils, das schaffst du. Also du brauchst für Kabarett keine Funny Bones. Du brauchst für Kabarett Funny Thinking. Also ich glaube, Kabarett ist immer noch eine Satire-Form, die nicht, also Comedy hat ja Thomas Hermanns gesagt, Quatsch, Comedy Club, es muss lustig sein. Ja. Es muss, wie Punchline, irgendwann muss die Pointe kommen.
Genau.
Im Kabarett gibt's genug Beispiele von Kabarettisten, Kabarettistinnen, die machen minutenlange Texte, da ist nicht ein Lacher drin und trotzdem ist es Satire.
Ja.
Und trotzdem spannend, interessant und du hörst zu und hängst an den Lippen.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Ist in dieser Kabarett-Szene in Deutschland, ist das homogen? Sind sich da alle irgendwie, oder sind sie sich im Grunde genommen sehr kollegial, oder ist das Hauen und Stechen? Werden die Bühnen weniger, werden die Auftrittsmöglichkeiten weniger, sodass quasi der Konkurrenzdruck höher wird?
Meine allererste Erfahrung. Also, wir reden wieder von München, vom Ochs, vom Schlachthof.
Ja.
Dann saß man hinterher noch da zusammen und in München war damals, das war so Ende der 90er Jahre, gab es noch eine sehr lebendige Kabarett-Szene.
Ja.
Es gab etliche Bühnen, auf denen an einem Abend etliches stattfand. Und dann gab es immer noch, hinterher hockte man zusammen, ähnlich wie in einer Theaterkantine übrigens.
Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass wir beide nach Auftritten von dir auch schon das ein oder andere Bier getrunken haben.
Aber sicher doch. Und dann hockten da wirklich die Misfits, Georg Schramm, Horst Schroth und weiß ich nicht, und noch Helmut Schleich und Andreas Giebel oder so. Dann hockten wir wirklich mit 10, 15 Leuten und ich habe von Anfang an gemerkt, was ist der Unterschied zwischen Kabarett und Theater. Und der Unterschied ist der, dieses Hauen und Stechen findet im Kabarett nicht statt. Im Theater schon eher. Wenn du da als Neuling irgendwo reinkamst, dann gab es sofort Pfründe zu verteidigen.
Ja.
Der könnte mir meine Rollen wegnehmen. Ja. Der könnte mir meine Hauptrolle wegnehmen. Der könnte mir hier meine Position streitig machen.
Ja.
Im Kabarett war es vom ersten Moment an spürbar so, jeder, noch der erfahrenste, erfolgreichste, wusste, was es heißt, als Solist anzufangen.
Ja, verstehe.
Und von daher gibt's für jeden Newcomer, den unbekanntesten Frischling, bis heute, inklusive von mir, Respekt für jeden Anfänger, für jeden Neuling, der sich da rauswagt.
Ja.
Es gibt tatsächlich kein Hauen und Stechen. Was es gibt, sind Sympathien, Vorlieben. Ja. Mit dem einen kann man besser, mit dem anderen weniger gut. Den einen findet man gut, den anderen findet man nicht so toll. Dann gibt es so Überkreuzsituationen wie den ich privat total gut leiden kann, dem mag ich gar nicht sagen, dass er auf der Bühne aber gar nicht so gut ist.
Na.
Und umgekehrt, den ich total scheiße finde, muss ich aber ankündigen, dass er auf der Bühne aber total super ist. Aber das alles findet in einem Rahmen. Ich sag mal so, es gibt nur einen. Es gibt einen und den Namen will ich heute Abend nicht nennen. Es gibt einen, den können alle gut leiden.
Ja.
Es gibt einen, der alle. Nicht einer findet den privat. Nur, das ist Jochen Malmsheimer.
Ja.
Das ist von uns allen. Alle. Aber abgesehen davon, die sich dann nicht mögen, es sind nur wenige jeweils und die allermeisten, ich sag mal so, von mir aus sind 90% gern gesehene Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gerne zu tun und zusammen hat. Und mit den anderen 10% kommt man auch gut klar.
Ja.
Also da gibt's das Konkurrenzdenken nicht so wie am Theater.
Na, verstehe.
Ganz ehrlich.
Na, verstehe. Du hast mal gesagt über deine oder über Kabarett, so wie du es verstehst, Kabarett ist immer Opposition. Alle, die Macht haben, egal in welcher Form, ob politische Macht, wirtschaftliche, religiöse, die kriegen es ab.
Richtig.
Das ist sozusagen der Leitsatz dessen.
Absolut.
All deiner Programme.
Ja, natürlich. Guck mal, ich habe doch gerade erzählt, ich bin noch Grünen-Sympathisant und Wähler gewesen.
Bist du das eigentlich noch?
Ja. Ich sag mal so, ich bin enttäuschter Grüner.
Ja.
Also, genau, aber da da komme ich doch genau darauf, worauf ich hinaus wollte. Ich komme jetzt darauf hinaus, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte nämlich sagen, ich bin doch Grünen sozialisierter, ich war Grünwähler. Und dann kamen sie an die Regierung. Ich fing an, Kabarett zu machen, da war Helmut Kohl noch unser Kanzler. Ja. Dann übernahm Gerhard Schröder mit Joschka Fischer. Dann gab es noch Oskar Lafontaine, diese kurze Phase. Ja. Das heißt, Rot-Grün war dran. Und ich habe sofort Opposition gemacht. Ich habe als Kabarettist mir sofort Rot-Grün die Angriffsflächen, die sie mir boten, natürlich genommen.
Waren jetzt auch nicht wenige, muss man sagen.
Es wurden immer mehr in diesen 7, und es wurde immer schlimmer. Also im Grunde genommen muss ich sagen, danach hatte ich von Grün erstmal die Schnauze voll, ganz ehrlich.
Ja, das glaube ich dir. Aber sag mal, wie ist das denn? Ich bin jetzt vor kurzem in die SPD eingetreten, weil ich gedacht habe,
aber Courage.
Ja, ja, ich habe gedacht, ich muss mal
Rex Kramer Gefahrensucher.
Nee, ich habe gedacht, ich muss mal in eine Partei eintreten, weil ich quasi, ich finde Politik brennend interessant. Also ja. Ich sitze hier auch tagsüber, während irgendwie meine Frau hier arbeitet. Ich setze mich dann zum Arbeiten mit dem Computer ins Wohnzimmer und lasse Bundestagsdebatten nebenbei laufen. Einfach und höre so auf einem Ohr zu. Ich liebe dieses Schaufenster zur Politik, das Parlament eben darstellt. Im Grunde genommen, weil ja alle Verhandlungen vorher und außerhalb geführt werden. Aber da diese Debatte, dieser Streit um die Position, das gucke ich mir wahnsinnig gerne an. Und dann habe ich überlegt, ich würde gerne in eine Partei eintreten, dann waren es bei mir eigentlich auch immer erst die Grünen. Ich war auch Grünen-Sympathisant, so wie du. Aber die Idee, dass Schwarz-Grün eine realistische Option ist, hat es mir richtig krass versaut. Da habe ich wirklich gedacht, das kann ich anderen Parteien verzeihen, den Grünen aber nicht. Sind die einen, die nicht mit der CDU koalieren dürfen, in meiner Welt. So, das hat mich sauer gemacht. Das waren die für mich off irgendwie. Und dann habe ich mit der SPD, mein Vater hat immer gesagt, wenn du arbeitest, kannst du nur SPD wählen. Das war immer so, war so seine Idee der SPD. Und ich finde, die steckt da noch irgendwo drin. Und die SPD ist, was sie sich manchmal auch gerne auf die Fahnen schreibt, was sie aber tatsächlich auch, was sie, wie ich finde, auch zurecht tut, ist, dass sie sagt, wir sind die älteste antifaschistische Partei Deutschlands.
Okay.
Das ist für mich ein überzeugender Selling Point sozusagen für diese Partei. Ich bin aber kreuzunglücklich mit allen, die gerade betreiben. Ich finde Olaf Scholz, ich habe gesagt, ich bin in die SPD eingetreten, damit ich Olaf Scholz duzend beleidigen kann.
Ja, sehr schön. Du kannst doch Kabarett machen, Nils, nur Mut.
aber ich raff einfach nicht, wie die permanent diese Partei vor die Wand fahren. Das check ich einfach nicht. Und es macht mich jeden Tag, und ich bin wirklich erst kurz Mitglied und überlege schon jetzt wieder auszusteigen, weil es mich jeden Tag wütender macht. Weil ich mit Walter Borjans und Esken irgendwie gedacht hatte, ja, das ist eine geile Richtung, ist eine geile Idee. Und die lassen sich auch jederzeit, wenn es irgendwie opportun ist, auch wieder irgendwie die Flügel stutzen und ihre Position. Man erinnere sich an Frau Esken, die irgendwie die Polizei kritisiert hat und dann hat sie auf die Mappe bekommen, hat sie, ja, so war es nicht gemeint und so.
Anstatt Haltung zu bewahren.
Genau. Ja. Das regt mich wahnsinnig auf, weil das könnte eigentlich genau die richtige Partei sein. Warum ist das so? Warum sind die alle scheiße mittlerweile?
Du hast jetzt so viele Anknüpfpunkte, mein lieber Herr Gesangsverein. Also zum ersten Mal, auch meine Eltern waren Sozialdemokraten. Ja. Von daher habe ich eine ganz besondere Beziehung zu dieser Partei. Also ich bin quasi mit ihr aufgewachsen. Also bei uns kam noch dann immer der Typ, der diese Mitgliedsmarken, der muss es ins Buch kleben musste. Ja. Da kam echt noch einer regelmäßig vorbei.
Das möchte ich noch anmerken an dieser Stelle. Kevin Kühnert hier in den Podcast mein Parteibuch mitgebracht.
Ach, ist ja süß. Ja, Kühnert zum Beispiel, das wären Aufbruch gewesen. Kevin Kühnert statt Borjans Esken. Also das, was ja andere in Österreich zum Beispiel oder in Frankreich sich auch trauen, nämlich einfach mal eine Generation überspringen und in richtig frischen Wind jetzt mal durchfegen lassen. Ja. Das wäre Kevin Kühnert gewesen. Mal direkt von den Jusos zur Parteivorsitz. Also das wäre revolutionär gewesen, mutig, frech, neu, frisch und ein Experiment.
Naja.
Weil bitte, nach Nahles, was hätte, noch mehr scheitern hätte er gar nicht können. Und er war der Einzige, der sagte, hey, lass mir meine Partei, wenn ihr fertig seid, möchte ich, dass dieser Scheißhaufen noch existiert, verdammt nochmal. Ja? Ich hätte gesagt, das wäre ein Signal gewesen, sie haben es leider verpasst. Das Problem bei der SPD ist, sie haben tatsächlich angefangen mit Schröder, sämtliche Ideale und die Grünen übrigens auch, sämtliche Ideale verraten. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Podiumsdiskussion mit ein paar Kabarettisten, Till Reiners, Arnulf Rating, meine Wenigkeit und Katja Kipping von der Linkspartei, ja, saß am Podium, diskutierten und der Arnulf erzählte quasi, was er alles befürchtet, was die Linkspartei machen würde, wenn sie eine Regierung wäre, nämlich da wahrscheinlich gehen sie nicht mehr aus der NATO raus, auf einmal sind sie sogar für NATO-Einsätze. Und ja, dann hielt der Rating eine fünfminütige Schimpfkanonade, warum die Linkspartei alle ihre Ideale verraten wird. Und dann hörte die Kipping ihm nur zu und sagte als einzigen Satz zur Antwort, enttäuschter Grünenwähler. Und richtig, sie hat es total durchschaut. Ja, das ist das Problem von vielen. Und natürlich gibt es auch enttäuschte SPD-Wähler. Eine Partei, die tatsächlich ja mit der Agenda 2010, mit den Hartz-IV-Reformen, mit dieser ganzen Umstellung, also wie hat Richard Rogler damals gesagt, nach der Wahl von Schröder saß Helmut Kohl ja plötzlich auf der Abgeordnetenbank, hörte Schröder zu und sagte, wieso hört dieser Mann meine Reden?
Ja.
Es gab keinen Unterschied zur CDU in dem, was die SPD da veranstaltete. Ja. Und das Problem ist, selbst nachdem sie also jetzt gescheitert waren, nach 7 Jahren weg waren und jetzt erstmal Schwarz-Rot die ersten 4 Jahre unter Merkel, Schwarz-Rot die nächsten 4 Jahre unter Merkel, dann kam Schwarz-Gelb und SPD war endlich in der Opposition. Was hat sie gemacht? Die Griechenland- und Euro-Rettungspolitik mit abgenickt. Ja. Also keine Oppositionspartei, keine Oppositionspolitik betrieben. Ja. Das heißt, wir hatten im Grunde jetzt schon 12 Jahre keine Opposition. Wir hatten die SPD, also selbst in der Opposition machte die SPD Staatstragpolitik. Ja. Dann kam sie nochmal. Eigentlich wollte sie keiner mehr. Und dann hat der sozialdemokratische Gerhard Schröder Klon im Schloss Bellevue,
Sigi Pop,
Herr Steinmeier, gesagt, ihr müsst aus Staatsräson wieder koalieren. Und dann gingen sie wieder rein.
Ja.
Und ich sage ganz ehrlich, wir hatten jetzt 12 Jahre Schwarz-Rot plus 4 Jahre Rot als politiktragende, regierungstragende Oppositionspartei.
Ja.
Ich behaupte, in diesen 16 Jahren hat die Merkel die SPD pulverisiert, hat vor allen Dingen vielen Leuten der Bevölkerung klargemacht, wir brauchen eine Oppositionspartei. Ich glaube, aus dieser Oppositionslosigkeit in Zusammenhang mit Merkels vermeintlich weicher Flüchtlingspolitik hat es die AfD stark gemacht.
Ja.
Ich glaube, das Bedürfnis nach einer lauten, hörbaren Oppositionspartei ist ein Grund für das Aufkommen der AfD.
Ja.
Ich weiß noch, der Anfang der AfD war ja ein Protest gegen die sogenannte Alternativlosigkeit der Euro-Rettungspolitik.
Genau. Ja, genau.
Der Lucke hat ja nicht eine völkische Partei gegründet, sondern er wollte sagen, dem Narrativ der Alternativlosigkeit der Merkel'schen Euro-Rettung wollen wir es entgegensetzen.
Genau.
Weil die SPD nämlich das mittrug. Sie sagte, genau, alternativlos. Da sagt im Moment, jetzt muss hier mal eine Oppositionspartei her.
Na.
Hätte die SPD damals ihren Job gemacht, hätten wir vielleicht nicht so eine starke AfD bekommen. Gut, sie hat noch andere Gründe, warum es sie gibt und andere Ursachen.
Na.
Eben auch, weil eben das Bedürfnis nach jemandem, der mit starker Hand regiert, der Aufschwung von Söder ist übrigens, dass da einer wieder mit starker Hand Grenzen setzt.
Das ist so gruselig.
Dass da einer mit starker Hand Grenzen setzt.
Ja.
Und zwar erstmal nur in Bayern.
Ja.
Ist das nicht lustig? Der Mann hatte, ich schwöre, Strauß hat es nicht geschafft, Stoiber hat es nicht geschafft, Seehofer hat es deswegen gar nicht versucht und Söder nie gewollt.
Ja.
Ich wette, Söder wollte nur König von Bayern werden.
Ja.
Und weil in Ischgl mit der Grenze zu Bayern plötzlich diese Corona-Pandemie da reinschwappt und er sagte, wir machen die bayerischen Grenzen dicht, da horchten plötzlich bis Rostock alle AfD-Sympathisanten auf und sagten, da ist ja einer, der kann es ja doch. Und vom nächsten Moment an, kannst du wirklich gucken, hatte Söder bundesweit die meisten Umfragewerte und die AfD 3-4% verloren.
Ja.
Ist das nicht lustig? Also das heißt, die SPD hat tatsächlich versäumt, in der Opposition Oppositionspolitik zu machen. Und jetzt kommt noch was hinzu. Sie hatten doch mit Herrn Schulz einen Kanzlerkandidaten, der kaum war er ausgerufen, bundesweit, nicht innerhalb der SPD, bundesweit, auf einmal einen Hype hatte.
Der Schulz-Train.
Der Schulz, da war er noch nicht auf dem Parteitag offiziell bestimmt. Er war nur quasi ins Rennen gebracht worden und plötzlich war in ganz Deutschland Aufbruchstimmung.
Ja.
Dann kam der Parteitag und wer war der erste Redner? Gerhard Schröder. Unser alter Hartz-IV- und Agenda-Kanzler.
Ja.
Also der Mann, der die Partei vor die Wand fuhr, hielt die Eröffnungsrede und sagte, das ist ein guter Mann. Und wenn Schröder sagt, einer ist gut, kannst du auch nachgucken, vom nächsten Moment an ging die Umfragewerte für einen Schulz in den Keller. Diese Partei hat es bis heute nicht begriffen, was Schröder, Müntefering, Clement, was die alle der Arbeiterbewegung ihrem eigenen Klientel angetan haben.
Ja, verstehe. Da war ja auch, was ich so gruselig fand damals, als Martin Schulz auf den Parteitag nominiert wurde, ist, dass er ja, ich glaube, 99% bekommen hat oder so, oder 100% wurde er gewählt mit so vielen Stimmen. Naja, ja. Wo dann alle gesagt haben, das ist völlig unnormal, mit so einer hohen Zustimmungsrate.
Das hat nicht mal Honecker geschafft.
Ja, genau. Der hat's auch kaschiert.
Ich möchte in einem Punkt trotzdem mal widersprechen dürfen. Ich habe noch einen Aspekt aufzugreifen.
Ach so, ja.
Sehr spannend. Ich diskutiere da auch gerade mit vielen Leuten drüber. Du hast gerade gesagt, das Projekt Schwarz-Grün würdest du nie verzeihen.
Absolut.
Du würdest sagen, also wenn die Grünen einzig machen dürfen, dann das.
Es ist einfach so, es ist für mich einfach absolut gegensätzlich.
Ja, jetzt sage ich dazu Folgendes. Ich glaube, das wird kommen.
Ja.
Ich glaube, wir werden Schwarz-Grün kriegen und es hat positive Aspekte. Natürlich für den Kabarettisten, weil da ist natürlich wieder Stoff drin.
Ja, natürlich Stoff drin.
Ja. Vor allem muss man auch wissen, Schwarz-Grün gibt es aber nur mit Söder, nicht mit Merz.
Ja.
Von daher.
Das wird das Lustigste.
Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Frage, wer wird CDU-Vorsitzender und wer wird Kanzlerkandidat. Die Umfragewerte sagen eindeutig Söder, aber Söder will sich bitten lassen.
Ja.
Man muss ihn rufen. Ja. Und ganz ehrlich, sie werden ihn rufen.
Ja.
Und das ist die einzige Chance für Schwarz-Grün. Und ich sage, Schwarz-Grün hat mehrere Vorteile. Erstens, wie gesagt, es werden 4 goldene Jahre fürs deutsche Kabarett.
Das stimmt, ja.
Zweitens, es ist aber wirklich mal was Neues auf Bundesebene. Wir hatten alle Koalitionen außer Rot-Rot-Grün und Schwarz-Grün. Rot-Rot-Grün werden wir nicht schaffen. Werden wir zahlenmäßig nicht schaffen. Und ich ganz ehrlich, ich finde Olaf Scholz schlimmer. Ich finde Olaf Scholz widerlicher.
Ja.
Weil von Söder erwarte ich, dass er kotzbrocken ist. Von Scholz täte es mir wirklich weh. Bei Scholz würde ich Schmerzen kriegen. Vor allem, wenn ich weiß, was er in Hamburg alles gemacht hat. Und zwar nicht nur beim G20-Gipfel. Ja,
aber weil, da vor allem auch.
Aber Sachen wie, dass man Leuten, die verdächtigt sind, Dealer zu sein, gegen ihren Willen den Magen auspumpt und dabei Leute ums Leben kommen.
Absolut.
Und da wird drüber weggegangen.
Absolut.
Mal unter uns, es war ein SPD-heutiger Bundespräsident, der einen deutschen Bürger in Guantanamo verschimmeln ließ.
Ja.
Da wird auch drüber weggegangen.
Ja.
Scholz hat nach dem G20-Gipfel, als in sämtlichen Videoportalen des Internets zu sehen war, wie Polizisten auf Leute eindroschen, gesagt, es gab keine unverhältnismäßige Polizeigewalt.
Ja.
Zu einem Zeitpunkt, wo man es noch nicht hätte wissen können.
Ja.
Wo man doch erstmal anfangen muss zu untersuchen. Hat er gesagt, gab's nicht. Da war der Mann für mich schon unten durch.
Ja.
Und jetzt in der Corona-Pandemie, mein Gott, was der schon, ich könnte ihn würgen. Deswegen, Rot-Rot-Grün fände ich schlimmer, Schwarz-Grün fände ich sympathisch, wenn Söder es ist. Aber es gibt noch zwei Aspekte. Schwarz-Grün, neues Projekt, hat man noch nie gehabt, finde ich mal spannend. Es wären 4 neue Jahre fürs Land, wo man sagen muss, guck mal. Es wäre endlich mal was nicht so Ausgelutschtes.
Ja.
Und, wie ich vorhin schon sagte, Söder klaut der AfD Prozente. Was auch nicht verkehrt ist. Dann kann die SPD, und jetzt kommen wir zu dir, dann kann die SPD endlich größte Oppositionspartei im Bundestag sein, was auch nicht schlecht ist, und sie kann sich neu aufstellen.
Ja.
Und vielleicht dann wirklich Kevin Kühnert mal in die vorderste Reihe bringen. Dann in 4 Jahren ist sie vielleicht so weit, dass man sie wieder wählen kann.
Okay, dann würde ich aber gerne Schwarz-Grün mit Kanzler Habeck bestellen.
Ja, wird nicht schaffen. Also wird schon Söder, aber Vizekanzler Habeck.
Ja.
Vizekanzler Habeck wird es geben. Und natürlich wird der Habeck so viel Angriffsfläche bieten, wie es Joschka Fischer zu seinen besten Zeiten geschafft hat. Ja, natürlich.
Aber ich kann den wirklich sagen, der Söder, alles, was du über Olaf Scholz sagst, dem stimme ich zu 100% zu. Dafür hasse ich den auch. Es macht mich so wütend, diese ganzen Sachen, die der in Hamburg gemacht hat. Einer der schlimmsten, niederträchtigsten Bürgermeister.
Und da haben wir über Wirecard noch gar nicht geredet.
Und das kommt noch, genau, das kommt noch dazu. Also ich frage mich sowieso, wie der diesen Wahlkampf überleben will mit der Wirecard-Geschichte im Nacken. Das wird noch ein heißer Tanz, aber sei es drum. Ich habe, glaube ich, für eine Zeit lang akzeptiert oder verstanden, dass die SPD denkt, dass der ein gutes Ticket wäre, weil der Beliebtheitswert hat, weil der einen Bekanntheitsgrad hat. Das ist, glaube ich, der einzige SPD-Politiker neben Kevin Kühnert, den überhaupt noch irgendwer kennt.
Richtig.
So in etwa.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, das, wo die SPD sozusagen händeringend ihre Hoffnung drauf hegt, dass das reicht, um als Kanzler gewählt zu werden. So.
Ein paar Frauen gibt's auch. Schwesig gibt's. Dann Schwesig gibt's. Malu Dreyer gibt's.
Giffey ist ja, hast du diese Giffey-Sache mitbekommen? Mit diesem Brief, den sie getwittert hat?
Nein.
War der absolute Hammer. Die Giffey will ja jetzt Bürgermeisterin von Berlin werden.
Ja.
Die will ja Müller ablösen.
Ja.
Und weil Müller in den Bundestag will. Und jetzt gab es ja diesen Skandal
um ihre Doktorarbeit.
Giffey, genau, wegen dieser Doktorarbeit. Und sie hat vor 3 oder 4 Wochen am Wochenende über ihren Twitter-Account ein Bild gepostet von einem einer handschriftlichen Notiz von ihr, auf der stand: So ein Titel definiert mich nicht. Ich bin mehr als so ein Titel. Liebe Grüße, Franziska GW.
Ehemalige Doktor. Ja,
also wo ich so, was denkt sie denn, wer sie ist? Also so super, euer König hat euch einen Brief geschrieben, seht von Hand und so. Also, es war wirklich unfassbar.
Mich dünkt.
Ja, genau. Es war so krass von oben herab, dass sie das nicht links und rechts mit ihr. Also viele haben sich auch aufgeregt darüber. Es war unglaublich, wirklich unglaublich.
Aber du hast recht, es gibt tatsächlich. Es gibt ein paar sehr interessante, spannende Frauen in der SPD.
Ja.
Auch die Barley, die nach Brüssel gegangen ist. Eigentlich finde ich völlig unnachvollziehbar. Gut, die Schwesig ist durch ihre Krankheit erstmal aus der Spur gekommen. Ja. Die fand ich sehr lange übrigens sehr spannend interessant. Ich habe mal vor langer Zeit gesagt, ein Duo Schwesig-Kipping. Ja. Kanzlerin und Vizekanzlerin, das hätte ich mal spannend gefunden. Ja. Also das wäre eine Utopie oder so. Aber du hast recht, also außer Hubertus Heil ist da sonst niemand mehr und Kevin Kühnert eben, aber das ist eben, das muss in die Opposition und muss sich da erneuern und muss da frischen Wind dann kriegen.
Ja, die sind so im Würgegriff der Seeheimer, habe ich immer das Gefühl. Das ist so ein bisschen das Problem der SPD.
Die Seeheimer, die quasi nichts anderes sind als der militante Arm der Hartz-IV- und Agenda-Politik.
Die Werteunion der SPD, ja, sozusagen. Genau. Und die sind aber, glaube ich, die Seeheimer sind im Gegensatz zur Werteunion etwas besser vernetzt innerhalb der Parteistrukturen und innerhalb des Willy-Brandt-Hauses, sodass die tatsächlich noch so einen Ton setzen können in der Partei. Und das ist, glaube ich, ein echtes Problem für die.
Ja, man wünscht sich den Tod der Dinosaurier.
Ja, absolut. Das stimmt. Aber da hast du recht, das gelingt wahrscheinlich am besten, wenn man in der Opposition
ist. Ja, da müssen sie hin.
Das stimmt. Ich würde gerne noch wahnsinnig lang mit dir über Politik reden, aber ich will ja jetzt auch nicht hier irgendwie, will nicht dein Programm melken oder so, also nicht.
Du, ich hab den Abend nichts vor, ich weiß nicht, wie lange haben die Hörer Nerven und, die und, Hörer und Geduld.
Achso, es gibt eine Sache, die fand ich interessant. Ich hab ein bisschen in deinem Blog gelesen, gerade wenn es um Corona geht. Ne? Also ich meine, die Auftrittsmöglichkeiten auch für dich sind jetzt gerade sehr, sehr begrenzt.
Katastrophe.
Also, ich bin
heute nur hier, weil ich seit 8 Monaten nichts Besseres zu tun habe.
Ja, also es gibt zwischendurch mal so Shows gab es irgendwie mal, ne? Ja. Irgendwie so, wo man dann so hin konnte. Ich habe diese Sendung gehört, die der Schmickler da an der holländischen Grenze gemacht hat. So eine WDR-Show, die so ein Titellied hat, das ganz furchtbar eingängig ist.
Hart an der Grenze,
genau. Und also so Auftritte hatte man dann, aber Großtouren war im Grunde genommen nie möglich.
Ich hatte bis September 3 Auftritte, Open Air im Sommer. Ja. Ich hatte September, Oktober, ging ein bisschen was. Und dann kam November gleich schon wieder Lockdown jetzt. Ja. So, und anscheinend geht's noch bis April weiter. Jetzt habe ich wahrscheinlich 6 Monate nichts zu tun.
Also alles auf April verschoben, die Auftritte?
Nein, bis April ist alles abgesagt. Ich hab einen vollen Tourplan.
Ja.
Aber wahrscheinlich wird der auch abgesagt werden müssen.
Krass. Ja. Ich habe ja auch ich mache so einen anderen Podcast, mit dem touren wir auch, spielen tatsächlich auch oft auf so Kleinkunst- und Kabarettbühnen, werden da irgendwie gebucht. Sollten auch zum Beispiel in München im Lustspielhaus, glaube ich, spielen. Und das ist jetzt verlegt worden auf den Hof des Technischen Museums im Mai.
Ja.
Oder des Deutschen Museums im Mai, weil es dann Open Air ist, weil es dann als Open Air Show geht.
Genau.
Und lauter so, also deswegen hatten wir auch ganz viel von diesen Verschiebungen und so. Aber du hast ja auf deinem Blog, bist tatsächlich, glaube ich, einer der letzten 3 Blogger in Deutschland überhaupt noch.
Und dabei bin ich aber nicht, ich bin nicht auf einer klassischen Blogseite, sondern auf meiner Webseite.
Genau.
Ich schicke regelmäßig ein Newsletter raus und den veröffentliche ich auf meiner Webseite und nenne diesen Button Blog.
Ja.
So, aber ich habe da keine Ambition. Ist aber nur so, dass man das nachlesen kann, was ich da mal im Laufe der Zeit.
Aber gehst du ja manchmal auch in Dialog mit den Leuten, die darunter kommentieren und so.
Je nachdem.
Naja.
Je nachdem.
Und ich habe jetzt mal so ein paar dieser Blogbeiträge oder Blog-Einträge gelesen, die natürlich sich in den letzten 4, 5 Malen im Grunde genommen nur noch um Corona gedreht haben. Und da fand ich es interessant, dass du eine ganze Zeit lang, ich glaube jetzt in den letzten 2 Einträgen nicht mehr, aber doch eine ganze Zeit lang sehr Team Streeck warst und sehr den Streeck als Stimme der Vernunft irgendwie gefeiert hast. So. Aber ich fand, man hat ja nach dieser Heinsberg-Geschichte, war der ja sehr in der Kritik, weil das ja im Grunde genommen so eine Kai Diekmann-PR-Nummer war,
ja,
was der da gemacht hat.
Ja.
Bist du immer noch davon überzeugt, dass das ganz gut ist, was der macht?
Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Streecks Ansatz, ja, nämlich es reicht nicht, die Infektionszahlen zu zählen. Wir müssen auch noch andere Werte mitzählen, dass das der richtige Weg ist. Ich sage damit nicht, dass wir aufhören müssen, die Infektionszahl zu zählen. Ich sage damit auch nicht, dass wir erst reagieren müssen, wenn die Intensivstationen volllaufen. Nein. Dann ist es tatsächlich zu spät. Dann gibt es einen Nachlauf. Aber ich finde schon, dass das Fixieren auf die Infektionszahlen mir tatsächlich zu wenig ist.
Ja.
Weil da gibt's eben tatsächlich durch die Konstruktion des PCR-Tests gibt's halt eben eine Sensibilität. Und da sagt ja Drosten selber auch. Drosten selber sagt ja, dieser Test findet einzelne Moleküle.
Ja.
Und er sagt selber, ich zitiere Drosten, wenn ein so ein Molekül mal nachts bei einer Krankenschwester, ich zitiere wörtlich, über den Gaumen huscht, Originalzitat huscht, dann hast du tags drauf einen Fall, obwohl da ein kerngesunder Mensch vor dir steht.
Ja.
Das heißt, der PCR-Test ist so hochsensibel, dass wenn wir 20.000 positiv getestet am Tag haben, davon ausgehen dürfen, dass davon nicht jeder infektiös ist und nicht jeder erkrankt. Und spannend sind, und das sagt Streeck, spannend sind noch nur die, die wirklich andere infizieren und von denen wirklich schwer krank werden.
Mhm.
Das ist das, was Streeck gesagt hat. Und dabei bleibe ich. Natürlich haben wir durch den aktuellen Zustand, den wir jetzt haben, und es ist jetzt nicht nur jetzt die Zahlen interessant. Ich kenne in meinem persönlichen Umfeld auch Leute, die in Krankenhäusern arbeiten.
Ja.
Und Leute, die in Altenpflege- und Seniorenheimen arbeiten. Und die sagen mir ja aus eigener Erfahrung, im Frühjahr haben wir die Raufasertapeten angeguckt und haben uns gefragt, wollen die uns verarschen? Aber jetzt, was wir jetzt ein paar Wochen erleben, ist tatsächlich Oberkante Belastungsgrenze. Also von daher ist die Situation inzwischen jetzt tatsächlich so, dass die direkte Erfahrung an der Front bei den Leuten, die wirklich mit den Krankheitsfällen zu tun haben, so ist, dass das jetzt das Hauptaugenmerk sein muss. Was Streeck aber sagt ist, wir brauchen trotzdem eine Strategie, die darüber hinausgeht.
Ja.
Wir brauchen eine gesamtheitliche Strategie und vor allen Dingen eine, die auf Einsicht setzt und nicht auf Verbote. Und da bin ich nach wie vor Fan. Ich habe nur die letzten beiden Blog-Einträge andere Prioritäten gesetzt, aber du wirst dich kaputt lachen, wenn demnächst mal wieder Streeck erwähnt
wird. aber ist nicht der Glaube, auf Einsicht zu setzen, ist das nicht, wie wir jetzt auch in den letzten Malen auch hier am Reichstag oder sonst wo gesehen haben, nicht relativ naiv zu glauben, dass die Menschen...
Unerreichbaren erreichst du nicht, das ist doch klar.
Ja.
Aber
Ich habe mal im Internet, hat jemand den schönen Satz geschrieben auf Twitter im Frühjahr, Norden, Süden, Osten, ich richte mich nach Drosten.
wobei natürlich, also auch Drosten, das muss man ja auch mal klar sein, ne? Bei aller wissenschaftlichen Expertise, der Mann ist ein brillanter Virologe, aber bitteschön, der Mann ist heute das, was früher Lothar Matthäus war. Natürlich einer, der auch in die Fresse kriegen muss. Wenn sich einer in die Öffentlichkeit traut,
ja,
dann hat er auch gefälligst einzustecken.
Aber der teilt ja auch gut aus. Ich finde, der steckt auch, er hat auch Nehmerqualitäten. Und
bitte. Also aber dieses Gejammer, der arme Herr Drosten, kann er denn dafür? Er gibt tausend Virologen, die zeigen sich nicht in der Öffentlichkeit.
Naja,
ja, also wenn es einer sagt, ich mach das, dann bitteschön, musst du auch einstecken können.
Naja.
Im Norden, Süden, Osten, ich vertraue nur auf Drosten. Natürlich sind wir alles virologisch gesehen Idioten, wir haben keine Ahnung.
Na.
Und meine Kritik richtet sich ja nicht so sehr an den Virologen und was da vom Reichstag rumrannte, das sind die Unerreichbaren. Also darum geht's auch nicht. Also mit denen setze ich mich dann tatsächlich auch nicht auseinander. Mein Ansatz ist der, ich möchte bitte Kritik an den Regierungsentscheidungen äußern können. Ich möchte fragen dürfen, warum jetzt diese oder jene Entscheidung gefällt ist. Wenn zum Beispiel, nur mal als ganz der Spahn sagte neulich im Bundestag auf eine Anfrage, weder Herr Drosten noch Herr Bakti können mir meine Entscheidung abnehmen.
Ja.
Da habe ich zum ersten Mal gehört, dass Herr Spahn Herrn Bakti überhaupt kennt.
Ja.
Ich halte von Herrn Bhakti wenig.
Ja.
Aber der Mann ist Bestseller-Autor. Du kannst ihn nicht einfach ignorieren und sagen, den gibt's nicht.
Ja.
Die halbe Querdenkerbewegung beruft sich auf ihn.
Ja.
Ich fand das schön, dass Herr Seehofer endlich mal sagte, ich weiß das, was der Mann schreibt.
Ja, Herr Spahn.
Es kommt nur für Herr Spahn. Ja. Was habe ich gesagt?
Seehofer.
Also wenn Herr Spahn sagt, ich weiß das, das war schon längst mal überfällig. Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich zum Beispiel auch kritisiere. Dass der Diskurs zwischen den einzelnen Sichtweisen nicht wirklich ausgetragen wurde. Sondern wir alle wissen doch, es gab dann im Frühjahr diesen Wodarg. Der sagte, alles harmlos, Corona wird uns übergegeben, so weiter und so fort. Der war sofort persona non grata, bevor er öffentlich widerlegt wurde. Ich hätte es umgekehrt besser gefunden. Ich hätte es besser gefunden, wenn man erstmal gesagt hätte, pass mal auf, Herr Wodarg, tut mir leid. Stimmt nicht.
Aber wenn es doch so offensichtlicher Bullshit ist.
Offensichtlicher Bullshit.
Ja.
Für wie viele Leute denn nicht?
Ja.
Die muss man doch überzeugen.
Aber sind das nicht die, von denen du gerade gesagt hast, die sind sowieso verloren?
Nein, Moment, die den Reichstag stürmen wollen, sind verloren.
Das ist doch so die Wodarg-Kernzielgruppe.
Langsam. Also, ich beteilige mich nicht an Querdenker-Demos und ich sage ganz ehrlich, eine Bewegung, die es nicht schafft, sich von Rechtsextremen abzugrenzen, die es entweder nicht kann oder nicht will, ist für mich absolut untragbar.
Naja, absolut.
Aber in dieser Bewegung sind mit Sicherheit Leute, die keine nationalsozialistischen Bestrebungen haben, sondern erstmal nur Ängste und Bedenken und Fragen.
Hm.
Die, meine ich, wenn ich sage, die sind da erstmal da, wo ein Wodarg und ein Bhakti auf fruchtbaren Boden fällt.
Hm.
Und ich behaupte, hätte man diese Leute einfach mal gleich im April ernsthaft in einen Diskurs eingebunden, um sie dann in der Öffentlichkeit zu widerlegen, hätte man ihnen den Nimbus auch genommen, diesen Hype, die sind ja in den Mainstream-Medien, sind sie ja boykottiert, deswegen müssen sie ja die Wahrheit. Nein, hätte man sie mal reingelassen, wäre der Nimbus schon mal im Arsch.
Ja.
Und hätte man dann gesagt, ist doch Schwachsinn, Herr Wodarg, das und das und das funktioniert. Und dann hätte er wahrscheinlich schlug, okay, kleinlaut aufgeben müssen, hätte er sofort, weiß nicht, 10%, 20%, 30% weniger Anhänger gehabt.
Ja.
Das ist etwas, was ich vermisse, die Auseinandersetzung mit den Inhalten.
Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Ich habe schon das Gefühl, dass beim Wodarg war es doch, der war doch in irgendeiner ZDF-Sendung, ist da so krass widerlegt worden und das ist ja dann auch wieder nur Beweis gewesen für seine Anhänger, dass er zu kritisch ist und mundtot gemacht werden soll und so. Also ich glaube, es gibt ab einem gewissen Punkt die Bereitschaft, Dinge zu glauben gegen jeden Widerstand.
Okay, da gebe ich jetzt zu, aber ich habe die Sendung nicht gesehen, von der du sprichst.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau.
Es gab ein ZDF-Magazin oder eine Sendung, da wurde er sogar noch im Rahmen mit 5, 4 anderen Experten zitiert als berechtigte kritische Stimme.
Ja.
Aber was mir fehlte, ist eben genau das, was du gerade sagst. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Sendung gab, in der sagte, Herr Wodarg sagt dies, das stimmt nicht, weil.
Ja.
Herr Bhakti sagt dies, das geht nicht deswegen. Diese inhaltliche Auseinandersetzung in einer öffentlichen Sendung habe ich jetzt nicht wahrgenommen.
Ja.
Hätte ich gern gehabt. Und danach hätte man sagen können, und jetzt bitte bleibt weg. Bitte, bitte lass uns in Ruhe. Danach.
Aber um noch einmal ganz kurz weg vom Corona zu kommen, aber nicht weg, es hat auch was damit zu tun, aber nicht primär. Aber es spielt da auf jeden Fall auch mit rein. Und ich glaube, dass du der Mensch bist, der mir da am besten oder der vielleicht am ehesten eine Idee hat. Wir leben ja im Kapitalismus und das ist ja. Ich denke jedes Mal, überlege ich, was wäre die Alternative? Es gibt ein paar offensichtliche Alternativen wie den Sozialismus, aber da haben wir alle gesehen, das haut nicht so gut hin, weil der oft mit Zwang verbunden wird und das ist ja eh immer scheiße, wenn man den Leuten die Freiheit nimmt und so weiter und so fort. Davon ausgehend habe ich so gedacht, dann, wenn man das alles irgendwie sich anguckt, was irgendwie schon ausprobiert wurde, dann bleibt der Kapitalismus am Ende übrig. Gibt es eine Möglichkeit eines Also alle Probleme, die wir jetzt gerade haben, sind auch da wegen des Kapitalismus.
Mhm.
Also von so einer Trump-Wahl bis viele Corona-Probleme, Impfstoffsuche, hast du nicht gesehen. Das sind alles Auswirkungen des Kapitalismus, so wie er heute praktiziert wird. Gibt es eine Möglichkeit, einen Kapitalismus zu schaffen, der irgendwie sozial verträglicher ist? Oder gibt es kein Zurück mehr vielleicht? Auch vielleicht war der das mal und da kann nicht mehr zurückgedreht werden.
Also ich habe natürlich jetzt mein Marx und mein Engels nicht auswendig auf der Platte. Ne? So, ich will mich auch da gerne von lösen. Ich will einfach mal eher es mir selbst erklären, wie ich es als Kabarettist täte.
Ja.
Und als Kabarettist würde ich sagen, der Kapitalismus ist ja keine verordnete Angelegenheit, sondern sie ist ja im Laufe der Jahrtausende einfach peu à peu zwangsläufig immer Schritt für Schritt weiterentwickelt worden.
Ja.
Und so wie das Modell Monarchie lange Zeit Gott gegeben war, plötzlich weg war. Es rennen noch ein paar Monarchen rum, aber in demokratischen Staaten haben sie nur noch
aus Spaß, so
haben
sie
noch,
hält man sich so.
So hält man sich so. In einigen Ländern sind sie tatsächlich, aber tatsächlich ist das Modell Monarchie irgendwann einfach obsolet gewesen.
Mhm.
Und genauso selbstverständlich existiert Kapitalismus und ich vermute, mit Revolution und Zwang wird er nicht abzuschaffen sein.
Ja.
Wir erleben ja momentan so Bestrebungen, ihn zu reformieren, also auf Nachhaltigkeit, ökologische Verträglichkeit. Das heißt also, all das, was der Planet ja jetzt braucht, um als Lebensraum für Lebensorganismen überhaupt erhalten zu bleiben, läuft ja nur unter kapitalistischen Anreizen.
Ja.
Wenn es sich auch wirtschaftlich lohnt, dann müssen wir natürlich, wenn Grün und Nachhaltigkeit Rendite bringt, dann investieren wir jetzt da rein.
Ja.
Das wird mit Sicherheit funktionieren. Das wird auch jetzt gerade innerhalb der Corona-Pandemie ja sogar propagiert. Weltwirtschaftsforum sagt, wir wollen das jetzt nutzen, dieses Zeitfenster. Wo wir gerade alle sehen, wir können ja auch ohne Inlandsflüge und wir können ja mit Homeoffice und wir brauchen ja alle kein Auto.
Mhm.
Und wir erleben ja, dass es sofort nach 3 Tagen bessere Luft, besseres Wasser gibt. Das alles wird gemacht, das alles wird im Rahmen des Kapitalismus gemacht und man kann auch tatsächlich meiner Erfahrung nach nicht mit Konsumentscheidung Kapitalismus überwinden. Also sowas wie, ich lege ganz besonders Wert darauf, was ich kaufe, wie ich kaufe, wo ich kaufe, wo ich nicht kaufe. Mhm. Damit wirst du den Kapitalismus nicht überwinden. Ich glaube,
irgendwann ist man immer in der Kette sozusagen.
Irgendwann, und zwar ohne, dass es irgendeiner bewusst gewollt hat oder herbeigeführt hat, macht es vielleicht tatsächlich Klick und wir haben was anderes. Ich weiß nicht, wie gewaltig die Umwälzung dafür sein muss. Ich meine, wie haben wir die Monarchien losgewonnen? Dazu gab's in Frankreich eine Revolution, da sind Köpfe gerollt.
Mhm.
Aber in anderen Ländern nicht, sondern war es einfach obsolet.
Ja.
Hat sich einfach, vielleicht muss irgendwo muss was ganz Katastrophales passieren, damit es woanders einfach von selbst aufhört. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine Vorstellungskraft für, wie man ihn überwinden könnte, was man reformieren müsste. Ich bin nur nicht bereit, mich damit zu arrangieren und das als Gott gegeben für alle Zeiten hinzunehmen. Ich bin, wenn man so will, ein Utopist im Sinne von, ich glaube, wenn in 5000 Jahren irgendwelche Leute diesen Podcast hören und sagen, siehste, damals konnten sie es nicht vorstellen, jetzt haben wir's.
Ja.
Die kapitalismusfreie Welt.
Dann haben wir was geschafft. Vor allem, wenn dieser Podcast in 5000 Jahren gehört wird, dann haben wir wirklich was erreicht, muss ich an dieser Stelle mal sagen.
Ich glaube schon, ich weiß nicht wann und auf welchem Weg, aber ich glaube schon, wir können es uns heute nicht vorstellen, aber ich habe irgendwo die Hoffnung und die Utopie, es wird in Zukunft eine kapitalismusfreie Welt geben und sie wird funktionieren.
Ja. Na dann, also wenn du die Hoffnung hast, dann bin ich beruhigt. Weil mich macht das wahnsinnig. Diese ganzen Unfairheiten mit, schon allein mit dem Wohnungsmarkt und so weiter und so fort. Also wie Leute irgendwie ausgelaugt werden und so, das macht mich einfach.
Ja, das Rad wird überdreht. Ich habe ja gerade gesagt, er ist ja über Jahrtausende Schritt für Schritt entstanden und hat ja immer quasi wie so eine Dominokette logische nächste Schritte. Also aus dem einen Schritt entstand der nächste. Mal ganz banal, sowas wie Aktien sind ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe eine Firma, du kaufst einen Anteil,
die ist okay,
du kaufst einen Anteil, von dem Geld kann ich was investieren und dafür beteilige ich dich an den Gewinnen. Dass dann diese Anteile aber ein Eigenleben entwickeln und selber einen Wert darstellen. Da beginnt doch der Wahnsinn, den man nicht anscheinend zurückdrehen, eindämmen kann. Ich habe mit Ökonomen unterhalten, wie wäre es, wenn man einfach ein Gesetz erlässt, dass Aktien nicht weiterverkauft werden dürfen, sondern nur an die Firma zurückverkauft. Super Idee. Musst du nur weltweit einführen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Problem, dass natürlich globale Strukturen auch nur global geändert werden können. Wenn du nur eine Steueroase irgendwo in der Karibik hast, die sagst, wir machen's weiter, dann kannst du den Rest der Welt nicht vom Kapitalismus reformieren.
Ja, das stimmt. Lieber Butzko,
bitte.
Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist.
Hey, es war mir ein Pleasure.
Wenn ich dann übernächstes Jahr SPD-Kanzlerkandidat werde, dann musst du bitte unbedingt wiederkommen, damit wir über meine Kandidatur sprechen können. Nee, aber ich
bin dann ein PR-Berater.
Sehr gut. Ich würde mir wirklich wünschen, dass du irgendwann mal wiederkommst und wir weiter über all diese Dinge reden können.
Gerne.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche baldige Wiederauftrittsmöglichkeiten.
Dankeschön.
Und weiterhin so viel, so einen schönen und erfolgreichen Lebensweg, wie du den bislang hattest.
Dankeschön.
Dass das so gut funktioniert. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer hier im Studio. Und vielen Dank an euch, liebe Hörer, fürs Zuhören und für das Lob.
Hörerinnen.
Und Hörerinnen, genau. Ich versuche mir das anzugewöhnen. Ich beneide jeden, der das mittlerweile völlig flüssig in seinen Sprechapparat eingegliedert hat. Ich habe es noch nicht geschafft. Liebe Hörerinnen, ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.